Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der feurigen Fabienne
und der attraktiven Anne.
Oh Gott. Oh, das fühle ich aber gerade überhaupt nicht.
Das ist egal. Das ist ja Selbst- und Fremdwahrnehmung, ne? Die kann ja sehr unterschiedlich sein. Und wenn ich dich attraktiv finde, ich kenne das selber, ich finde mich selbst manchmal, meistens eigentlich nie attraktiv, wenn andere sagen, boah, du siehst aber heute cool aus. Und ich denke mir immer so, weißt du, Nacht durchgemacht, irgendwie irgendwas ins Gesicht geschmoddert, damit du irgendwie ansehnlich aussiehst oder ich mich einigermaßen wohlfühle und dann, ja, das ist meist das, wo du am besten irgendwie aussiehst.
Oder wenn du dir einen Zopf machst, weil du fettige Haare hast und der ganze Chat sagt so, oh mein Gott, deine Haare sitzen so gut, so,
ja.
Hä?
Und du denkst dir, okay.
Nun, ich habe wieder ein Messewochenende hinter mir. Nicht die Frankfurter Buchmesse, bevor hier irgendjemand reinspringt. War auf der Max in Berlin als Ausstellerin. Bin jetzt frisch geduscht. Mein Pony ist zu lang. Ich muss den jetzt zur Seite machen. Ich fühle mich schäbig. Und ich habe noch nicht die Chance gehabt, mir irgendwie Creme oder sowas ins Gesicht zu klatschen. Das mache ich erst danach.
Ja, aber Anne, es ist doch noch gar nicht Weihnachten. Du weißt doch.
Ach so. Ja, aber das ist so der
Person nur an Weihnachten duschen.
Ja, aber es ist so dieses dieser Messeduft, der immer runter muss, weißt du? Ja.
Der Messeduft. Nun, wir haben ja einige Messen jetzt hinter uns, ne? Die Polaris, da waren wir zusammen. Du hast jetzt die Max heißt sie, ne?
Max.
Aber es war ja noch zeitgleich eine andere Messe, die wir, wo wir leider nicht waren. Obwohl ich sehr gerne irgendwann auf eine dieser Buchmessen gehen möchte. Vielleicht ja nächstes Jahr, nobody knows. Mhm. Die Frankfurter Buchmesse war. Wir können jetzt leider nicht von unseren Erfahrungen berichten, aber wir haben so nebenbei und zwischendrin und durch TikToks und Instagram-Stories so ein paar Sachen mitgekriegt, die uns ja so ein bisschen, schockiert zurücklassen, aber schon ein bisschen erstaunt haben. Also mich haben sie zumindest erstaunt, was so die Wartezeiten an gewissen Ständen anging. Die kommen ja schon mit fast 3,5 Stunden schon so einer Gamescom nahe. Mhm. Das ist Wahnsinn, oder?
Und es ist das gleiche Feeling, weil du weißt auch nicht dort, was du bekommst, weil es könnte schon ausverkauft sein.
Aber wenn du dich anstellst, um ein Spiel zu spielen, das kriegst du wenigstens. Es sei denn, du stellst dich kurz vor knapp an. Das Spiel anspielen, die 15 Minuten kriegst du noch hin, aber danach wirst du auch wieder weggescheucht nach 15 Minuten. Bei der Buchmesse ist es ja so, es kann schon ausverkauft sein, wenn du dann daran bist, ja.
Schon. Aber bei der Gamescom ist das ja nicht nur anspielen, sondern du kannst dich auch anstehen, einfach nur, um dir einen neuen Controller anzuschauen. Oder es ist nur ein Trailer und du denkst dir, ja gut, wo sind meine letzten 2 Stunden hin?
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also mal so eine persönliche Frage. Hast du dich jemals auf der Gamescom irgendwo angestellt? Also so aus Interesse irgendwo, wo du gesagt hast, boah, ich auch nie. Also ich muss gestehen, das habe ich immer geskippt, ehrlich gesagt. Also geskippt im Sinne von gedacht, nee, ach komm, ich warte die paar Monate und spiel's dann selber.
Ja, also ich war dann immer ganz früh auf der Messe und bin dann halt so strikt dorthin. Ich hatte ja das Glück jetzt immer mit Olli halt, dadurch ein bisschen eher immer mit auf die Messe zu können. Dann war halt so der erste Punkt, ich möchte dorthin und dorthin. Und dann war auch gut, das Einzige, wo ich mir noch anstehe, ist die Indie-Area. Mhm. Aber da siehst du halt auch direkt, was du bekommst. Und sonst, ich habe gar keine Zeit. Ich sitze dann lieber in der Ecke und trinke irgendwo mein Apfelschörchen oder gönne mir einen Kaffee oder sonstiges oder eine geile Pommes und let's go und quatsch dann mit Leuten und connecte halt so ein bisschen. Mhm. Das ist, also ich hatte jetzt aber auf der Max gesehen, da war jemand ganz clever mit dabei, hatte so einen ausklappbaren Stuhl, so ein kleines Dreieckstühlchen mit dabei, fand ich super. Weil dort hattest du nur Wartezeiten für Signierstunden oder für Konzerte. Das war nämlich, kennst du noch von früher Wings und Co?
Und diesen Anime?
Ja.
Ja, den kenne ich.
Die das Lied gesungen hat von Wings, die war nämlich da und hat ein Konzert gegeben.
Oha.
Das ist richtig, richtig cool. Und die hat halt, da waren halt riesige Warteschlangen davor. Also, die hat echt eine super schöne Stimme. Dafür hatte sie das Stühlchen dabei. War clever. Bräuchten wir eigentlich. Falls wir das auf die Leipziger Buchmesse schaffen, Fabi, besorgen wir uns die.
Bücherstühlchen, Bücherwartestühlchen. Ja. Also ich habe ja schon Bock auf die Leipziger Buchmesse zu fahren. So ist es nicht. Ich habe nur leider gesehen, ich kriege keinen Urlaub unter der Woche. Das heißt, wenn, dann müssten wir tatsächlich am Wochenende fahren. Und ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, oh Gott, Wochenende ist übervoll, zu voll. Und es wird sehr stauchig, also alle so Gamescom-Feeling wahrscheinlich. Und ich weiß noch nicht, ob ich dafür oder du dafür bereit bist. Das müssten wir dann kurz vorher wahrscheinlich entscheiden, ob wir da so Bock Karten drauf holen, haben.
Müssten wir wahrscheinlich vorher. Ich weiß nicht, wie es dort ist, aber ich glaube, einfach mal so die Erfahrung wäre es, glaube ich, wert. Oder wenn wir auf den Sonntag gehen, wenn es vielleicht ein bisschen leer ist, wobei es macht vielleicht 10% aus der Leute, die nicht da sind.
Sehr wahrscheinlich.
Ja, das so. Wir sind ja.
Und was man sagen muss, am Sonntag.
Oh mein Gott, Entschuldigung, kurze Pause, hier ist eine Grille. Moment, Entschuldigung. Entschuldigt, wir mussten kurz einen Break machen. Ich habe ja zwei Echsen und hier ist gerade anscheinend ist irgendwie eine Grille entwischt und die hat mich gerade angesprungen. Und das ist ganz schwierig, wenn man die drin lässt, deswegen direkt einfangen und weg damit.
Du wirst lachen, wo wir diesen kurzen Break haben, wo wir das Thema hatten. Es kam jemand in unsere DMs auf Instagram geslidet. Da bin ich ja so ein bisschen die sich so ein bisschen drum kümmert. Und die Person hat so gefragt, sag mal, kommt mir das nur so vor oder ist in der letzten Folge eine Grille zu hören, so gegen Mitte? Und ich so, also ich weiß, ich habe sie noch nicht hören können, aber es kann schon sein, denn die Anna hat zwei Echsen und es kann sein, dass sich da irgendwo eine Grille verirrt hat. Also ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gehört. Ich habe die Folge noch nicht gehört, ich kann das noch nicht beurteilen, aber fand ich irgendwie ein bisschen süß, dass da jemand mal nachgefragt hat, was denn da los ist.
Anne. Ja, also falls sie zwischendurch das Zirpen hört, Grillen ab einer bestimmten Größe fangen halt an zu zirpen. Das sind die Weibchen, die das machen. Und wir haben halt Lebengrillen, weil wir zwei Echsen haben. Einmal den dämlichen Günther, ich kann es nicht anders sagen, und den dörpigen Vigo. Ja, nün. Der Vigo der Karpate von Ghostbusters und Günther, halt Günther.
Günni.
Ja. Günni. Ja, deswegen, also zwischendurch, es passiert nicht so oft, dass eine Grille flöten geht, aber wenn, dann halt direkt einfangen, weil Grillen können die Eier in die Erde setzen und so bis zu 300 Eier dann dabei haben. Das hatten wir einmal, möchte ich nie wieder. ist jetzt nicht so cool.
Ich finde, du kannst mal so 300 kleine Haustiere, kannst ja wohl mal ein bisschen Obdach geben, ne? Besonders im Winter. Was heißt dich denn jetzt?
Dann brauche ich die auch nicht mehr kaufen. Ich ja, eben. Selbst. Super.
Oh Gott. Nun gut, zurück zum Thema.
Buchmesse. Genau. Ich habe gesehen, Fitzek hatte Autogrammstunde 2 Tage lang 5 Stunden.
Wahnsinn, oder?
Boah.
Wahnsinn. Aber ich würde mich anstellen. Da muss ich gestehen, da hätte ich mich wahrscheinlich angestellt.
Da gehe ich mit. Ich möchte auch gerne mal zu einer Lesung von ihm. Ich habe es dieses Jahr wieder verballert. Irgendwie bin ich nicht so gut da drin. Aber da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Ich meine, der ist charismatisch, der ist charmant. Und ich hatte auch gesehen, der hatte auch beim BookTok-Festival ein bisschen gesprochen, hat auch gesagt so, hey, dank euch, es boomt halt auch gerade. So viele sagen, es wird nicht mehr gelesen, aber es ist komplett das Gegenteil. Und er hatte wirklich gesagt so, dank euch, auch dank BookTok, sind das hier so viele Leute. Und das ist großartig, wirklich.
Also BookTok boomt jetzt auch gerade wirklich sehr. Also ich habe letztens auch wieder einen Artikel gelesen, dass das jetzt gerade wieder extrem animiert, besonders auch das jüngere Publikum, wenn dann natürlich die ganzen Vorbilder dann sagen, hey, ich habe heute das gelesen und kann euch das empfehlen, dass es sehr animierend ist auch für die jüngere Generation. Und ich finde sowas super cool. Also dass das nicht so aus der Mode kommt, wie man so denkt, dass es aus der Mode kommen würde. So, weil gerade so die letzten Jahre waren ja auch viel Serien gucken, Videospiele spielen. Ne? Also die anderen Medien sind viel mehr im Kommen gewesen oder schon lange da gewesen und einfach auch favorisierter gewesen. Aber ich glaube, Bücher kommen jetzt wieder. Nicht so extrem wie natürlich Videogames und Serien. Ich glaube, das wird es nie überholen, leider. Aber doch schon wieder auf einem guten Platz. So.
Ja, Rücken. Definitiv. Also, und apropos TikTok, wir sind ja auch mit dabei.
Oh.
Wir haben jetzt 834 Follower. Wir wachsen langsam und stetig. Wobei es gab jetzt so einen Schwupps aufgrund eines Konfetti-Unfalls. Darüber möchte ich nicht reden.
Okay, ich fand's aber großartig. Ich fand's sehr großartig. Aber den Konfetti-Unfall hast du ja für die 500 gemacht. Und ich glaube, ja, nicht kurz danach hatten wir 700. Also, Anna, bitte mehr Konfetti-Unfälle. Ja. Scheint ganz gut, scheint ganz lustig gewesen zu sein. Also, ich fand's sehr amüsierend und sehr unterhaltend. Aber wir müssen uns ja dann schon bald wieder was ausdenken für die 1000. Also.
Ja, also. Falls wir irgendwann mal die 10.000 knacken, Fabi, dann stellst du dich hier hin und ich schieße dir die Konfettikanone ins Gesicht.
Ins Gesicht?
Ihr habt das gehört als erstes. Ich bin gut darin, Fabi zu verkaufen.
Jetzt fehlt mir das Grillenzirpen, weißt du, so. Zirp, 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 zirp. Nun, Anne, nun.
Ja, bei 10.000, das ist ja, also wenn wir das schaffen, dann wäre, ich glaube.
Ich finde, dann ja. Also wenn du mir diese Konfettikanone ins Gesicht schießt, ja, dann mache ich aber was ganz anderes. Und zwar nehme ich einen Sack voll Konfetti mit und verstecke den überall in deiner Wohnung. Zwischen den Tellern, in deiner Unterwäsche, Schublade, im Duschhahn, in der Waschmaschine, okay, in der Waschmaschine ist schon sehr fies, aber ja. Ja, überlegst dir gut.
Wenn du das machst, dann mache ich ganz viele kleine Miniaturbücher. Ich weiß, wie das geht und versteck die bei dir überall.
Mhm. Okay. Ich überlege gerade, wie ich irgendwie in eine Schublade öffne und liegt da einfach so ein kleines Fitzek-Buch. Ja, finde ich großartig. Das fände ich ja schon wieder. Ja, überlegt's euch, liebe Leute da draußen. Wenn ihr wollt, dass Anne bei mir Miniaturbücher versteckt, dann. Ja, 10.000 haben wir gesagt, ne?
Ja.
Next Fest. Du musst dann auch ein Video darüber drehen, ne? Wie du die, wo du die überall versteckst. Aber eigentlich darfst du dir auch nicht zeigen, wo du sie versteckst, weil dann weiß ich ja, wo.
Ja, das mache ich ja dann danach. Also wenn du irgendwann alle gefunden hast, dann kriegst du eine Strichliste, so 100 sind's. Bitte, viel Spaß.
Anne, meine Wohnung ist nicht so groß. Also wenn du hier, ich bin gespannt, wo du die dann alle verstecken wirst.
Kein Problem, die Bücher sind klein.
Nur gut.
Das fängt ja schon wieder richtig gut hier an.
Ja.
Schön.
Ja.
Ach, ich hab dich vermisst, Fabi. Das ist jetzt so, wir sind halt voll in dieser stressigen Zeit drinne, weil ich irgendwie nur auf Messen rumtingle und dann noch Spendenevent und das und das und irgendwie so, alles so wild.
Ja, ich hab kurz mit dir auch gequatscht. So, eigentlich sind wir ganz schön döselig. Wir waren jetzt 4 Tage zusammen auf einer Messe und wir haben es nicht geschafft, einen TikTok zusammen aufzunehmen.
Ja,
auch großartig.
Aber ich ganz ehrlich, ich hätte auch nicht die Zeit gehabt, du.
Das Ach war, doch, die hätte sich gefunden, glaub mir.
Ja, da hätten alle mitgemacht am Stand.
Ja, na perfekt.
Das wäre cool. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. Entschuldige, das ist mein Handy. Das ist so, ja. Einmal lautlos. Von daher, ach ja. Aber ich freue mich jetzt erstmal. Wir reden ja heute noch über Tribute von Panem weiter.
Mhm.
Und, oh mein Gott, ich bin gerade wirklich 5 Minuten hiervor fertig geworden, weil ich die letzte Woche es überhaupt nicht geschafft habe zu lesen. Und sowas passiert auch und es ist vollkommen okay, weil Lesen sollte kein Wettbewerb sein. Jetzt habe ich mir das Hörbuch dann angehört in 2,25-facher Geschwindigkeit, 2 Stunden lang.
Und der sprach sich, die gerade sagte, Lesen sollte kein Wettbewerb sein.
Ja. Ich habe das auf 2,2.
Yay!
Das ist jetzt halt für einen Podcast, das ist halt so mit Messen, ist halt schwierig. Halt, dann muss halt.
Aber du wirst lachen. Ich habe gestern habe ich 70 Seiten gelesen, gestern habe ich 150 Seiten gelesen, um heute nach meiner Arbeit direkt in diesen Podcast reinzusliden. Und es hat geklappt. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt drüber reden, Anne.
Ich bin erstmal sehr stolz auf uns, wirklich, ich bin sehr stolz auf uns. Und an euch den Reminder, macht das nicht.
Nein.
Lest, weil ihr Bock drauf habt, weil ihr sagt, ich möchte das gerade genießen und gerade dieses Buch ist eins, was man genießen kann. Das ist eins, wo man sich Zeit lassen kann.
Ja, aber also, ach, wir reden ja gleich drüber. Aber,
ja, wir reden gleich drüber.
Es gab Szenen, wo ich dachte so, okay, nun.
Ja.
Wollen wir dann gleich rein starten, oder?
Wir starten rein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Snow hat Lucy als Tribut. Sie ist in der Arena und versteckt sich dort mit ihren Kumpanen. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Y.
Jessup.
Jessup. versteckt sich mit Jessup, der sie so ein bisschen beschützt. Und das ist gerade die Hoffnung, dass sie es schafft, dass sie die Spiele gewinnt, dass Snow mit ihr vereint sein kann, der einfach hilflos verliebt in diese wunderschöne Frau ist, mit dieser einzigartigen Stimme. Und oh, ich habe so dieses Tribute vom Palem-Feeling. Ich habe auch Teil 1 und Teil 2 jetzt gerade nochmal geschaut gehabt, zwischendurch, immer zum Einschlafen. Ich bin da wieder voll drin.
Ich will die vier Filme, auf jeden Fall auch nochmal gucken. Vor das dem ist, Film, der ja. jetzt dann rauskommt, definitiv. Aber ja, genau, er hat sie da reingeschickt. Es geht drunter und drüber, obwohl manchmal ist es auch sehr ruhig während der ganzen Spiele. Und wir haben ja so ein bisschen aufgehört, da als Sejanus, wie auch immer man ihn jetzt benennen möchte. Sejanus, der andere, Mentor quasi, der ja da einfach in die Arena reingegangen ist. Da haben wir so ein bisschen geendet. Das Ganze geht noch relativ glimpflich über die Bühne. Also Snow rettet ihn, muss aber dabei tatsächlich ein anderes Tribut töten. Weil sie angegriffen werden beide. Aber er kann Sejanus retten und dann geht das so mehr oder minder so seinem Alltag weiter, ne? Also das ist so, ja, es wird nicht wirklich drauf eingegangen während der ganzen Spiele, während der ganzen Hungerspiele. Es ist ne, mal ruhig, mal weniger ruhig in der Arena. Aber ich glaube, alles in allem können wir sagen, dass die gute Lucy es mit einigen Hürden schafft, tatsächlich das zu gewinnen, ne? Das ganze Ding zu rocken. So.
Wir halten uns hier jetzt auch ein bisschen kurz einfach für euch. Es passiert noch sehr viel in dem Buch und dem wollen wir auch den Fokus geben. Und es ist halt so, dass Schlangen in die Arena sozusagen reingeleitet werden und sie fängt an zu singen. Und diese Schlangen umgehen sie und töten sie nicht. Aber die anderen, was ich glaube, das wird filmisch super interessant werden, diese Szene.
Da hat die auch wirklich so Neonfarben sind die Schlangen.
So Regenbogenfarben. Ja, so richtig, ja. Genau. Ja. Aber das wird so schön.
Die Schlangen umgehen sie ja nicht, weil sie singt, sondern weil Snow etwas vorher noch tut. Und er hat ja diese ganze Chose schon mal durch mit, ist es Clemencia gewesen?
Ja.
Ja, ne? Mit Clemencia, die auch gebissen wurde. Denn die Schlangen beißen ja niemanden, den sie kennen oder dessen Geruch ihnen bekannt vorkommt. Und er schmeißt halt eines seiner Taschentücher, was auch Lucy in der Hand hatte und genutzt hat, schmeißt er im Vorhinein in einer kleinen Sache in diesen Container, wo die Schlangen auch drin sind, ne, und die dann dort, er weiß es zu dem Punkt nicht, ob die in der Arena ausgesetzt werden oder nicht, aber er macht das dann so aus dem Affekt heraus, schmeißt er das da rein und dadurch kennen die quasi den Geruch von Lucy. Wenn ich übrigens an Lucys Stelle wäre, hätte ich die ganze Zeit nur geschrien. So, also ich eine Schlange finde ich schon sehr respekteinflößend oder auch schon fast angsteinflößend. Aber so, stell dir mal vor, da sind zigtausend Schlangen, die da in deinem Rock rumwuseln. Oh mein Gott.
Ich finde, verzeiht mir den Begriff, ich finde Danger Noodles super süß. Ich hätte auch gerne noch eine. Ja, ich nenne sie immer Danger Noodles. Ich hätte so gerne auch eine kleine Schlange, also keine Riesen, sondern so eine kleine.
Aber ich hätte schon Angst, dass die mich beißen, muss ich gestehen.
Nee, das geht. Also bei Spinnen hätte ich ein großes Problem, muss ich ehrlich zugeben.
Wollen wir das so Thema mal nicht so viel aufhalten?
Stell dir mal vor, das wäre ein Haufen Spinnen gewesen. Oh mein Gott.
Ja, gut.
Oh mein
nein, Gott. Nein, ja. Das keine Bilder schüren, Anne. Du weißt, bitte. Es gibt da draußen sehr viele Menschen, die das nicht können.
Es tut mir leid, es tut mir leid. Also ich verstehe die Angst. Ich glaube, so angenehm wäre es nicht. Alleine so, du weißt halt nicht, wo du hintreten sollst. Trittst du auf eine drauf? Wie fühlt sich das an? Das möchte ich das ja auch in dem Moment nicht. Ist halt echt ungünstig. Aber ja, sie gewinnt Und Snow hat jetzt die Chance auf das Vollstipendium, weil nämlich die Familie von Sejanus sagt, der Gewinner bekommt ein Vollstipendium, wo ich glaube, da hat ganz eindeutig einfach die Akademie ihre Griffe drin, weil er ist dort eingebrochen. Er hat halt diesen Tribut geehrt mit dem verschwendeten Brot, wie einfach Snow sagt, das Ganze. Und um da einfach ein bisschen glimpflich rauszukommen, werden die gesagt haben, du gibst dem Ganzen Vollstipendium und dann halten wir unsere Klappe.
Ich glaube auch, dass das so eine Vereinbarung auf jeden Fall ist, die sie da gemeinsam haben. Weil sonst, könnten ja schwierige Dinge auch rauskommen über die Familie von Sedanus.
Die haben alle so viel Dreck am Stecken dort.
Oder?
Samt, da gibt es keinen, der da unschuldig ist.
Ist wirklich so.
Es ist so wild. Aber ja, es passiert dann halt, okay, er gewinnt und sie gewinnt und damit halt auch Snow. Und Snow wird dann zum Rektor gerufen. Und er denkt sich so, ja, toll, jetzt bekommt er sonst was für eine Lobpreisung. Aber es ist das Gegenteil. Denn er kommt wieder raus aus diesem Gespräch und ist Friedenswächter.
Ja. Er hat sich, glaube ich, was ganz anderes erhofft und während dieses Gespräches kommt raus, dass bestimmte Sachen ja in der Arena mit Lucy zusammen waren, wie eine ominöse Puderdose, in der Rattengift war und warum war dann da so ein Tuch innerhalb dieser Box, wo die Schlangen waren, das kann sich keiner so richtig erklären und auf diesem Tuch sind ja Initialen und die deuten sehr, sehr genau darauf hin, dass das die Initialen seines Vaters waren und dementsprechend hat sich der Rektor dann dazu entschieden, ihn, das Ganze, den Gewinn quasi ihm streitig zu machen und zu sagen, gut, damit wir das glimpflich über die Bühne bringen, melden Sie sich bei den Friedenswächtern und damit war's dann. Und das macht er dann auch, der gute Snow.
Oh, es ist so krass gewesen. Ich dachte nur in dem Moment, jetzt geht das Buch erst richtig los. Das war wirklich krass und das ist ungefähr die Hälfte vom Buch.
Ja, und es ist vor allen Dingen, man merkt ja, man hat jetzt so ein halbes Buch über Snow gelesen. Man weiß ja auch aus der Trilogie vorher, wie er so ist und was er so macht und wie so ein bisschen seine Denkweise ist. Man lernt ihn jetzt in Tribute von Panem X nochmal genauer kennen, weil es ja wirklich nur um ihn geht. Und man weiß ganz genau, dass er all das, was er erreicht hat, nicht sehr gerne einfach so losgibt und sagt, dann eben nicht, gut, dann werde ich ein Friedenswächter, ist jetzt nicht so schlimm, sondern ganz im Gegenteil, denn sein Leitspruch ist ja auch immer, ein Snow fällt nie, nee, ein Snow landet immer oben, ne?
Ja.
Und danach richtet er sich auch. Er nimmt jetzt zwar diese bittere Pille und lässt sich zum Friedenswächter ausbilden. Er meldet sich für Distrikt 12. Schon so ein bisschen im Hinblick darauf, dass er vielleicht auch dort eventuell Lucy wiedersehen könnte, weil er auch nicht weiß, was ist mit Lucy. Er hat sie dann auch nicht mehr gesehen. Er verheimlicht auch seinen Namen, verabschiedet sich dann auch von seiner Großmadame und Tigris. Fährt dann.
Das fand ich so schrecklich. Wie er dann wirklich gesagt hat, er verabschiedet sich von der Großmadame. Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass er sie sieht.
Ja, weil seine Ausbildung geht irgendwie so und so lang und sehr wahrscheinlich lebt sie nicht mehr so lang, wenn er jemals die Chance eventuell hat, zurückzukommen. Weil das steht ja auch in den Sternen, weil er ja nun mal komplett betrogen hat. Er hat während der Spiele betrogen und das wird ihm ja vorgeworfen und deswegen hatte er jetzt noch gerade so Glück, dass er Friedenswächter werden darf, so nach dem Motto. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er jemals wieder ins Kapitol zurück darf, ist gen null, also semi möglich. Und
selbst wenn er wieder zurückkommt, dann ist halt sein Ruf geschädigt, weil jeder wird sich denken, also sie sagen halt, er ist jetzt dort als Friedenswächter, weil er seinem Vater nachehren will, denn sein Vater war Offizier und weil er das halt auch ihm zu Ehren machen will. Die Spieler haben ihm das gezeigt, sie versuchen das halt so ein bisschen zu verschleiern, aber die sind ja dort alle nicht doof. Das ist halt die Familie, die hat Geldprobleme, einfach weil jetzt mittlerweile die Wohnungen im Kapitol auch versteuert werden und die können sich das nicht leisten. Die müssen wahrscheinlich auch in ein kleineres in eine kleinere Wohnung umziehen und dann sind es auch schon mal überlegen, ob sie sagen so, ja, jetzt wo er weg ist, haben wir ja viel zu viel Platz, was soll man denn damit? Also sie versuchen diesen Schein so sehr zu wahren.
Ja. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durchs ganze Buch, ne? Also diesen Schein zu wahren, gerade als Familie aus dem Kapitol heraus, ne? Aber ein kleiner Lichtblick in Anführungsstrichen kommt ja vorbei, denn Snow bleibt nicht lange alleine im Distrikt 12 bei den Friedenswächtern. Es besucht ihn jemand, beziehungsweise tritt auch die Ausbildung zum Friedenswächter an, und zwar der gute Sejanus. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne ihn einfach Sejanus. genau, und tritt auch die Ausbildung an, weil er hat sich ja nie wirklich wohlgefühlt im Kapitol, und die ganzen Spiele haben ihm das auch nochmal gezeigt. Er fühlte sich ja nie wirklich hingezogen zum Kapitol, wollte sowieso eigentlich immer in seinen Distrikt 2 wieder zurück. Das geht wohl nicht oder das ging nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt gehakelt hat, aber er hat sich dann entschieden, auch zu Snow in Distrikt 12 zu ziehen und dort die Ausbildung zu machen. Und sie haben gleich relativ zu Beginn ihrer Ausbildung, also sie müssen in der Küche arbeiten, sie müssen den Umgang mit Waffen lernen, sie müssen vieles machen, aber gleich zu Beginn doch eine relativ unangenehme Situation, der sie beide beiwohnen müssen, und zwar einer Hinrichtung. Und der wohnen sie bei. Kuckuck. Und lustig, es ist kein Kuckuck, der da mit dabei ist, sondern ein anderes Wesen. Denn die Person wird hingerichtet, schreit dabei etwas. Ich will jetzt da nicht zu genau drauf eingehen, aber sie schreit dabei etwas, und die sogenannten Schnattertölpel melden sich zu Wort, die uns ja schon in die Tribute von Panem 1-3 ein bisschen Gesellschaft geleistet haben in der Arena. Fand ich ganz interessant.
Das ist wirklich, das ist so wild. Also die Schnattertölpel sind ja eine Mischung aus Spotttölpeln und Spottdrosseln? Nein, Schnattertölpeln, Spottdrosseln, also aus zwei Vögeln. Ja. Und zwar aus denen, die es in der Natur gibt, und aus denen, die für das Kapitol gezüchtet wurden, die nämlich die Rebellen aufnehmen und das Ganze halt dann sozusagen verpetzen. Jetzt mal auf gut Deutsch, also es sind halt lebende Aufnahmegeräte.
Genau.
Und die haben sich halt in der Wildnis getroffen. Es wurden nur männliche ausgewildert, weil man gesagt hat, man möchte nicht, dass sie sich vermehren. Die haben sich aber getroffen, haben sich ganz lieb gehabt, haben ein bisschen Kekse gekrümelt und haben
jetzt sich ganz
gemacht.
Fest umarmt.
Ja.
Und daraus sind die sogenannten Schnattertölpel geworden. Spotttölpel?
Spottdrossel.
Ach.
Vögel.
Die Vögel. Ah, die HörerInnen da draußen werden uns verzeihen, wenn wir jetzt nicht den richtigen Begriff, weil ich kam echt irgendwann durcheinander, weil die Begriffe wurden natürlich dann auch gefühlt vermixt, und dann wurde von der einen Variante gesprochen und dann von der anderen. Es sind entweder Spottdrosseln, Schnattertölpel oder Spotttölpel. Ich habe keine Ahnung. Eins
es
davon
sind die,
ist es.
Es sind die Aufnahmegerätevögel, die Singvögel und der Mix.
Genau. Ja. Ziemlich wild, ja. Aber merkt man das erste Mal, was doch, also schon, also die Hinrichtung ist schon unangenehm, aber dann den letzten Schrei der Person zu hören, und zwar nicht nur einmal, sondern gefühlte 50 Trilliarden Mal im Chor, ist schon eine sehr unangenehme Situation. Stelle ich mir sehr, sehr, also generell schon sehr, sehr schwierig vor. Und dann auch noch das dazu, der gute Sejanus, den wir ja nun mal im ersten Teil auch so ein bisschen kennengelernt haben, als jemand, der doch sehr viel von Moral und Ethik hält, kommt da sehr in Konflikt mit sich, ne? Also er hat ja schon die Arena-Kämpfe beziehungsweise die Hungerspiele sehr, sehr kritisiert und fand die überhaupt nicht gut. Sehr, sehr zu Recht, finde ich. Ja. Und das findet er natürlich genauso wenig gut. Ich würde fast sagen, er fällt in ein Loch so ein bisschen. So.
Ja, das tut er auch. Also ihn nimmt das wirklich extrem mit, weil diese Ungerechtigkeit, bei der Hinrichtung kam auch noch eine Frau nach vorne geschnellt und so, nein, um Gottes Willen, die wurde dann auch noch verhaftet. Und das nagt an ihm, weil diese Ungerechtigkeit mit dabei ist. Aber halt auch, ich liebe diese Dynamik zwischen Sejanus und zwischen Snow, weil sie sind auch in den Distrikt unterwegs und sie sehen diese Armut, wie die Menschen in Hütten leben, die nicht mal Strom haben, die, wenn es gut läuft, einen Ofen drin haben. Und Snow versteht das nicht, weil er sagt, die haben halt einfach aufgegeben.
Ja.
Die haben nicht aufgegeben, die haben keine Chance.
Das finde ich so krass. Also die Denkweise von Snow ist manchmal so auch so sehr, so unglaublich unempathisch und unsympathisch auch. Also ich habe den teilweise, habe das gelesen, die Aussagen von dem, und dachte so, mein Gott, Junge, wirklich. Also manchmal jenseits von Gut und Böse, was er da auch so von sich gibt. So.
Ja.
Und auch so komplett unreflektiert auch sehr oft. Also das, was er quatscht halt einfach das, was er gerade denkt. So.
Es ist so krass. Und ja, Sejanus kam aber halt auch in District 12 mit zur Ausbildung, hat ihm was mitgebracht, und zwar ein Zeugnis der Akademie. Und dieses Zeugnis der Akademie kann er nutzen, um sich als Offizier zu bewerben. Und er sagt, er versucht es jetzt einfach, seine mathematischen Kenntnisse, mein Gott, sind noch relativ frisch durch die Akademie halt. Und er nutzt diese Chance. Es gibt halt einmal so einen Test, den man alle halbe Jahre wiederholen kann, und nimmt daran auch teil. Und abends am Wochenende machen sie sich dann mal auf den Weg. Und zwar haben sie gehört, dass eine Band auftreten soll. Und er hat die Hoffnung, dass es Lucys Band ist. Und wie sollte es anders sein? Es ist Lucys Band und er sieht sie wieder. Er versteckt sich etwas hinten in der Hoffnung, dass er sie erstmal nicht so sieht, damit, dass sie ihn nicht sieht, damit das ein bisschen genießen kann. Und irgendwann tritt er hervor und er sieht auch, sie erkennt ihn. Er erkennt sie, er überlegt sich schon, wie wird er sie wiedersehen? Wird er sie küssen? Wird er mit ihr reden? Was macht er als erstes? Wird das komisch? Und ich finde das ein bisschen, die Liebe, die er für Lucy hat, finde ich ein bisschen creepy und unangenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er durchdenkt das Ganze. Er ist sehr auch wieder auf dieses gepolt, wie wirkt das nach außen. In der Arena hatte er einen Moment, wo er sich was angeschaut hatte und sich dann auch so überlegt hat, so, er guckt sie gerade seine Puderdose an und muss an ihn denken und vermisst sie genauso. Das ist so irgendwie ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall, die beiden treffen aufeinander, sie küssen sich auch, sie haben sich vermisst und freuen sich und alles, aber es kommt an den Abend noch zu einer Schlägerei, denn Lucys Ex ist da, von dem sie auch des Öfteren singt, was ihm auch ein bisschen eifersüchtig macht, und dann kommt es zu einer Schlägerei und die werden getrennt, sagen aber, ey, wir treffen uns dann und dann wieder, und es gibt halt auch noch nicht die Möglichkeit von Handys und Co., man muss sich halt altmodisch verabreden. Ich glaube, Fabi und ich haben das noch in der Jugend gemacht, wir haben einfach bei Freunden geklingelt.
Ja. Kann die Anne runterkommen? Nein, Anne muss noch Hausaufgaben machen. Oh. Ja, ich kenne das.
Und dann bist du eine halbe Stunde hingelaufen, musstest dann eine halbe Stunde wieder zurück für nichts und wieder nichts.
Mal anrufen hast du auch noch nicht gekonnt so richtig. Naja,
ja.
Wir kennen das. Aber ja, ich kann dem so ein bisschen beipflichten. Also zur Beziehung von Lucy und Snow würde ich auf jeden Fall im Nachgang dann noch mal ein bisschen was sagen. Ja. Jetzt versuchen wir erstmal die Geschichte vielleicht noch ein bisschen zusammenzufassen. Sie besuchen Lucy dann auch daheim, und Snow sowie Sir Janus lernen die ganzen Mitglieder der Covey-Familie kennen. Also es ist ja nicht nur Lucy, die da mit reinspielt, sondern auch, mir fallen die Namen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr alle ein, aber es ist so ein kleines Mädchen, es ist noch der Bruder von dem Ex von Lucy. Mhm. Carmine heißt er, glaube ich, oder Carmaine. Verzeiht mir sehr, wenn ich die Namen jetzt durcheinander tüdel. Und dann gibt's noch eine große, also eine größere Schwester, ich nenne es Schwester, Cousine, wie auch immer. Also die Familie ist auf jeden Fall bunt gemixt, mit sehr vielen lustigen, interessanten Namen. Dazu gibt's auch noch eine Geschichte, während des Buches so ein bisschen erklärt wird, warum die alle so heißen. Genau, und er trifft Lucy daheim quasi, während sie ein Lied singt. Also sie sieht ihn noch gar nicht. Er trifft sie auf einer Wiese, oder eben wird gesagt, sie ist da auf der Wiese, und sie singt ein Lied, was auch, glaube ich, so jedem Menschen, der die Tribute von Panem gesehen hat, bekannt vorkommt. Und zwar
das Lied vom Gehängten.
Ja. The Hanging Tree.
Ja, oh Gott, ich habe direkt Gänsehaut.
Ich auch. Oh. Ich bin auch so gespannt. Also wir reden ja da mit Sicherheit dann nochmal kurz drüber, wie das umgesetzt wird im Film. Ich bin so unglaublich gespannt, wie die ganzen musikalischen Einsätze da kommen. Boah, es wird wild, glaube ich. Aber ja.
Ja, das ist das, was halt ein Buch nicht wiedergeben kann.
Ja.
Halt die Musik. Es sind sehr viele Liedtexte drin. Man bekommt halt auch während der Auftritte halt auch immer die Lieder der Cowboy-Familie mit hin, aber es ist halt nicht dasselbe. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also sie hören dieses Lied, wie sie das dort singt und Snow geht dorthin. Das, ja, das Lied vom Gehängten ist jetzt nicht das romantischste Lied, aber nun.
Das stimmt.
Ja, und sie verabreden sich zusammen einen Tag am See zu verbringen. Und da möchte ich mal sagen, dieser See, der kommt uns dann später auch noch bekannt vor, was ich auch sehr cool finde. Und als er wieder gehen will, belauscht er aber Sejanus.
Der mit jemandem spricht. Und zwar mit dem Ex von Lucy, der eigentlich nicht mehr gewollt ist auf diesem Hof und Haus, aber trotzdem immer wieder sein Glück versucht und zurückkommt. Wo auch wieder viele wilde Gedanken kommen von Snow, die ich so unangenehm finde. Also da geht es auch, da kommen, fallen so Sachen, nein, sie gehört jetzt mir, sie gehört zu mir. Also so Besitz. Besitz anzeigende Sachen, so, ich meine, Lucy ist ein Mensch und kein Besitz, ne? Und da krempelten sich mir alle meine Fußnägel und Nackenhaare hoch. Aber ja, sie, während Snow dann rausgeht, sieht er, wie die was in den Sand zeichnen und er kann das mit einem letzten Blick noch erhaschen, weil die wischen das, also Sejanus und der Ex von Lucy wischen das schnell weg. Es ist der Lageplan von dieser ja, Friedenswächter-Baracken-Einheit, also da, wo sie, ja, wo sie quasi, das Gelände, wo sie quasi sind und die Ausbildung machen. Snow bekommt immer mehr das Gefühl, dass Sejanus ihm sehr, sehr viele Dinge auch verheimlicht. Also das wird im Laufe des Buches dann noch mehr, ihm wird immer unwohler. Da kommen auch noch ein paar Sachen, die wir bestimmt gleich aufgreifen werden, die immer mehr Hinweise darauf geben, dass Sejanus irgendwas machen möchte oder plant, was jetzt nicht so rechtens ist für die Friedenswächter in dem Sinne. Aber wir können ja noch mal kurz zum Tag am See bisschen quatschen, denn das fand ich ganz interessant, weil, und da musste ich auch wieder, es gibt so viele kleine Mini-Sachen, die einen an die Tribute von Panem erinnern, denn sie sind da an dem See und sie pflücken oder graben aus eine Pflanze namens Katniss. Und ja, da dachte ich auch so, Mensch, den Namen kenne ich doch. Fand ich ganz wild, dass der auch da fällt.
Und das ist auch der See, glaube, wo Katniss schwimmen gelernt hat.
Das kann sein, da bin ich mir nicht sicher.
Also sie hat, das kam nur mal kurz im Buch drin vor, dass davon erzählt wurde, aus der weiten Breite der einzige See.
Das kann schon sein, ja. True.
Sie verbringen da gedacht, halt wirklich einen schönen Tag. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie wenn du so Rückblenden hast, einen Film und einen Serien und an diese wunderschönen Sommertage, sie springen einfach alle in Unterwäsche bekleidet in diesen See rein und genießen einfach den Moment, haben Spaß, genießen die Abkühlung mit dabei und kommen sich auch ein bisschen näher und quatschen auch. Und dabei wird auch endlich aufgedeckt, beziehungsweise Lucy erzählt Snow, was es mit dieser Wette auf sich hatte. Weil sie hatte ja im Nebensatz fallen lassen, dass sie nur aufgrund einer Wette halt ein Tribut geworden ist. Und das ist ziemlich, ziemlich übel, wie ich finde, weil der Ex von Lucy hatte sozusagen gewettet, dass er auch die Tochter des Bürgermeisters haben kann, die eine ziemliche Nervbratze ist, jetzt nicht die klügste auch dazu. Und kurz darauf wurde sie dann als Tribut gezogen. Also ja, ich sage immer, es gibt Zufälle, aber Zufälle sind keine Rudeltiere.
Ja, also er hat ja so ein bisschen darüber gewettet, dass er sowohl Lucy als auch diese Tochter haben kann. Und Ja, es ist schon sehr auffällig, dass gerade Lucy dann gezogen wird. Aus allen Menschen, die dort im Distrikt 12 leben, ist gerade sie gewählt worden. Aber ja, finde ich aber auch, dass das sehr, sehr ominös ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da an diesem Tag am See auch diese ganzen Geschichten kommen, warum die Covey-Familie so heißen. Also warum die Leute da, ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen. Aber eins der Sachen ist, warum Lucy so heißt, wie sie heißt. Kommt das da auch schon oder kommt das später?
Das weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, das können wir auch hier mit anschauen.
Ja, dann erzähle ich das mal ganz kurz. Willst du? Soll ich?
Mach ruhig. Also wir gehen ein bisschen, wir erzählen einfach so ein bisschen die Geschichte so zwischendrin. Die wichtigsten Stränge halten wir alle in einer Reihenfolge. Aber es passiert halt zwischenmenschlich sehr viel. Und das Buch lässt sich sehr viel Zeit, was ich persönlich sehr genossen habe. Die letzten 2,5 Stunden auf 2,5-facher Geschwindigkeit.
Sehr genossen.
Aber deswegen sage ich, das Buch ist so für, man genießt es wirklich. Das ist, hat Ruhe.
Schieß los. Man kommt wieder zurück, so, ne? Irgendwie ist wie so ein bisschen, nicht nach Hause kommen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein Gefühl in dieser Richtung, ne? Genau, warum heißt Lucy Gray Beard? Denn so wie sie heißt, es basiert auf einem Lied tatsächlich. Also eine Ballade, in dem es darum geht, dass eine Familie irgendwie, korrigiere mich gerne, wenn ich das jetzt ein bisschen wuselig erzähle, ein Kind quasi rausschickt, beziehungsweise es ist stürmender Schnee, es ist kalt, es ist arschkalt und wir alle wissen, wie es eklig ist. Dieses Kind wird dann vermisst und ich meine, die Familie macht sich auf den Weg dorthin, dieses Kind zu finden, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Es finden sich keine Spuren von diesem Kind. Und wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, versucht die Familie, dieses Kind trotzdem zu finden, stirbt aber dabei oder kommt um, ne? Und es wird dann immer gesagt, dass das Mädchen, was da verschwunden ist, jetzt frei ist, aber keiner weiß, ob sie noch lebt, ob sie nicht mehr lebt, aber sie ist jetzt frei. Und keine? Hast du gerade ein Aha-Erlebnis? Ach gut, okay, gut. Ja, sie ist jetzt frei. Keiner weiß, was mit diesem Mädchen ist, weil es sind ja keine Spuren gefunden worden, auch nicht da, wo dieses Kind runtergefallen ist. Ich finde es gerade großartig, weil so ging es mir gestern Abend an. Ne?
So wie ihr werdet gerade. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Oh Gott.
Okay, genau, das ist so, ist so ganz grob umrissen. Verzeiht mir, wenn ich es nicht ganz on point erzählt habe, aber im Grunde geht es darum, dass dieses Mädchen nicht gefunden wird, aber es auch keine Leiche gefunden wird. Das ist, und dann geht es darum, dass dieses Mädchen jetzt frei ist und vielleicht irgendwo lebt oder auch nicht, aber niemand weiß es so genau. Genau.
Das ist, ja. Oh, hoi. Ja, gut. Während des Ganzen halt auch, wenn sie einen wunderschönen Tag dort haben, durchtreibt Snow halt immer noch diese Unsicherheit zu Janus gerade aktuell, weil er hat gesehen, dass er das aufgedeckt hat und er denkt sich auch immer so, zu Janus spricht von Vertrauen, aber ist das wirklich Vertrauen? Und er macht sich dann auch einmal dran, so ein bisschen seine Sachen zu durchsuchen und er findet Geld hinter einem Bilderrahmen versteckt und das ist mehr, als man bräuchte, um Neuanfang zu starten. Es macht ihn schon sehr, es lässt ihn zweifeln einfach da dran und es sind ein paar Momente, wo er einfach sagt, das passt nicht. Sejanus macht sich auch alleine auf den Weg zurück und eigentlich dürfen Friedenswächter nur zusammen unterwegs sein. Dann sieht er ihn auch, wie er beim Waffenhändler steht und dort quatscht. Und er denkt sich so, sammelt er jetzt Waffen für die Rebellen? Will er die kaufen? Mit dem Geld könnte er die ganzen Rebellen damit ausstatten. Das ist wirklich gefährlich. Und ja, es lässt ihn einfach ein bisschen hellhörig sein. Und dieses Unwohlsein begleitet ihn da immer mit. Er mag Sejanus, aber das ist halt wirklich ein bisschen merkwürdig. Und ja, nachdem halt auch bei der Hinrichtung diese ganzen Spotttölpe, Spottdrosseln und Schnattertölpe dort rumgequietscht haben, haben sie jetzt den Auftrag bekommen, die einzusammeln und halt fürs Labor einzufangen, damit die dort untersucht werden können, was sie auch nebenbei machen. Das ist gerade so mit einer Aufgabe, die sie als Ausbildung, in der Ausbildung der Friedenswächter haben und helfen damit auch den Leuten von Kapitol. Und da hatte Snow auch ganz groß die Angst, so, oh mein Gott, was ist, wenn mich da jemand erkennt? Weil keiner weiß ja, dass er Snow ist. Das ist ihm unangenehm, wegen seinem Namen, allen drum und dran. Und sie fangen sie halt ein und dann wird ihnen auch so ein bisschen erklärt, wie diese Vögel funktionieren, dass sie wirklich mit einer Fernbedienung gesteuert werden und die haben eine Aufnahmetaste, ein Leerlaufen, alles drum und dran.
Was vielleicht eine wichtige Info ist, das wird aber eigentlich nur Snow erklärt. Die anderen wissen das nicht so wirklich. Das wird jetzt gleich im Verlauf des Geschehens auch noch wichtig. Nur Snow weiß so richtig, wie das eigentlich funktioniert und er experimentiert auch so ein bisschen rum. Genau.
Ist der lebende Anrufbeantworter.
Ja, quasi. Also ich fand's auch wild, ne? Und er experimentiert da so ein bisschen rum und es kommt dazu, dass Janus ihm Gesellschaft leistet, aber nicht richtig mitkriegt, was da gerade eigentlich passiert. Und sie müssen diese Spotttölpel einladen, also einladen in so ein Flugzeug, Luftschiff, wie auch immer, damit die ins Kapitol wiederkommen können. Und Snow merkt, dass Sir Janus ihm irgendwas erzählen möchte und ohne wirklich drüber nachzudenken, in einem Automatismus drückt er quasi diese Aufnahmetaste und Sir Janus erklärt quasi seinen kompletten Plan, den er hat, damit die Rebellen in den Norden kommen können, was sie dafür brauchen, wo sie vielleicht noch einbrechen müssen, was sie noch holen müssen, damit sie nach Norden kommen und aus dem Distrikt fliehen können. Und Snow nimmt dann das Ganze auf, Sir Janus kriegt das nicht mit, weil er weiß ja auch gar nicht, wie es funktioniert und dieser Spotttölpel wird eingeladen in dieses Luftschiff. Snow hat dann kurz danach so ein paar Gewissensbisse, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also er weiß auch nicht so, er redet sich dann auch ein, ach, das wird schon keiner abhören, so schlimm wird's nicht werden, das wird keiner wissen, was da jetzt passiert. Er hat seinen guten Kumpel, seinen Bruder, wie er ihn zwischenzeitlich ja auch nennt, den hat er jetzt nicht betrogen, das ist ja Quatsch, das wird nicht rauskommen. Nein, ach Quatsch.
Das ist halt, ist verfrachtet, wer soll schon auf die Idee kommen, die anzuhören, also von daher, ja, die wollen ja nur untersuchen, wie sie jetzt so sind, was das für Tiere sind, wie sie dort überlebt haben, alles und damit aus den Augen, aus dem Sinn, so eine Nacht Albträume gehabt und dann ist schon alles in Ordnung. Also, weiß nicht, habe ich regelmäßig.
Aber ja, nun, es kommt dann, sie treffen sich dann wieder, also es vergehen ein paar Tage, sie treffen sich dann wieder im sogenannten Hop, wo wieder ein Konzert von Lucy und ihrer Familie oder ihrer Band gemacht wird und hält sehr doll Ausschau nach Sir Janus und was er so macht und verfolgt ihn dann so ein bisschen, weil Sir Janus dann während des Konzertes verschwindet. Er verfolgt ihn und wird so ein bisschen dabei erwischt von jemand anderem. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber von einem Mann, der auch zu den Rebellen gehört und wird zu Sir Janus und dem Ex von Lucy geführt. Und Sir Janus denkt halt, ja, ist ja mein Bruder, ist alles gut, alles fein, ne? Und der darf ruhig zuhören, es ist alles gut. Lucy kommt auch noch in dem Moment damit rein und es wird so ein bisschen besprochen, wie die Rebellen jetzt weiterverfahren. Snow ist mittendrin, Lucy auch, aber sie werden gestört von jemandem.
Ja, nämlich von der Tochter des Bürgermeisters, die dort auftaucht. Nämlich, da ist nämlich eine dunkle Ecke mit einer Tür. Ja nun, wenn ich sowas bespreche, dann achte ich auch darauf. Ja, also verschließt, wenn ihr irgendwann mal sowas macht, wenn ihr irgendwie eine geheime Geburtstagsfeier plant oder sowas oder plant, irgendwie 100 kleine Miniaturbücher bei jemandem zu verstecken, beredet das vielleicht nicht mit demjenigen selbst.
Ja, vielleicht nicht. Es wäre sehr sinnvoll. Aber die kriegt nun alles mit. Es kommt zu einem Wortgefecht, das endet aber auch in einem, sagen wir dann einem anderen Gefecht und zwar mit Feuerwaffen. Und am Ende stehen wir vor dem Bild, dass die Tochter des Bürgermeisters erschossen ist. Und damit nicht genug, denn es wird noch jemand erschossen. Ja, und zwar der Ex von Lucy. Und
das Problem ist, die Tochter des Bürgermeisters wurde von Snow erschossen. aus Reflex, weil die nämlich im Handgemenge waren und sie schreien wollte. Und er hatte halt seine Friedenswächterwaffe und hat halt direkt geschossen. Ja, Reflex halt. Was willst du machen? Nun, wir lassen das so stehen. Also sie schicken ganz schnell Lucy auf die Bühne, damit sie wenigstens erstmal ein Alibi hat. Und die ist natürlich auch total durch den Wind, wie damals in der Arena, als es erstmal jemand getötet wurde. Und kriegt sich dann aber ein und singt dann halt Lieder mit ihrer Familie zusammen, wo halt alle mitsingen müssen und Co. Und die Leichen werden in so einen Schuppen versteckt. Und sie tun dann so, als wenn nichts passiert wäre. Machen den Schuppen zu. Das ist der Schuppen, wo sich die Familie immer umzieht. Das heißt, sie wissen, das wird gleich entdeckt werden, aber tun halt so, als wenn sie einen normalen Abend haben, damit das nicht auffällt. Sind also dort im Publikum und machen sich nach der Show auf den Weg zurück nach Hause. Und da hört man den Schrei, die Friedenswächter kommen angerannt und alles. Aber Snow und Sejanus werden nach Hause geschickt mit der Begründung, ja, haben da jetzt nichts zu tun, sollen nach Hause. Und dann gehen sie ins Bett und schlafen.
Ja, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Nun, aber es kommt halt auch dazu, dass natürlich neben diesen ganzen Sachen wie diese Aufnahme, ne, diese Waffe, wo keiner weiß, wo die jetzt ist, auch besonders Snow weiß es nicht, dass natürlich das Ganze so ein bisschen die ganze Zeit drum wabert, ne? Also Snow denkt die ganze Zeit, na, ich werde jetzt demnächst einfach erwischt und wegen Hochverrat angeklagt und dann war es das jetzt mit mir und ist die ganze Zeit auf der Lauer, dass irgendwer kommt und ihn anspricht und im Grunde jetzt sein Ende ist. Es kommt aber dazu, dass nicht er verhaftet wird, sondern jemand anders, und zwar Sejanus. Und so richtig erklären kann sich das Snow noch nicht so ganz. Also er hat ein paar Vermutungen, aber so richtig sicher ist er sich nicht. Es kommt aber dazu, dass Sejanus wegen Hochverrat angeklagt ist. Und auf Hochverrat steht die Hinrichtung. Und es kommt auch dazu, dass auch Snow wieder dort vor Ort sein muss als Friedenswächter, um den Tumulten, falls da welche kommen, irgendwie ein bisschen gerecht zu werden. Und nicht nur Sejanus wird, glaube ich, hingerichtet, sondern noch dieses das Mädchen, ne, was in der ersten Hinrichtung verhaftet wurde. Die wird auch dort hingerichtet. Und nun, ja, das war es dann so ein bisschen. Es ist schon eine krasse Szene, wenn man sich die vorstellt. Ich bin nicht gespannt, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich habe so ein bisschen Bammel davor, wie sie es auch zeigen werden im Film, weil das natürlich sehr...
Das wird also schwierig. Ich nehme Taschentücher mit. Ich rechne damit, weil Sejanus hat eine ganz enge Bindung an seine Mutter. Seine Mutter möchte ja auch so dringend zurück nach District 2, aber sie können es nicht mehr, weil sie jetzt im Kapitol sind. Der District hasst sie, sie sind keine mehr von ihnen, das geht nicht. Die Mutter kümmert sich um ihren Sohn, die schickt ihn halt auch die ganze Zeit Kekse. Die Kekse tauschen sie dann ein dafür, dass sie dann halt Party machen können, alles drum und dran. Und seine letzten Worte sind verzweifelt, Ma, Ma, Ma. Und die Spottertölpe nehmen das auf und tragen das hinaus. Ja. Oh Gott. Oh
das
Gott.
Wird so schwierig. Lucy wohnt dem Ganzen auch bei. Sie kriegt das also auch mit, auch wenn sie, also Snow und Lucy haben sich in dem Zeitraum auch nicht mehr gesehen, weil es natürlich sehr offensichtlich wäre, wenn die sich jetzt auch sehen würden. Es ist einfach, also so, das zu lesen war schon schwierig. Also so sehr, sehr unangenehm auch, ne? Nun, das Geld, kurzer Themenwechsel, aber das Geld, was noch in diesem Versteck ist, nimmt sich Snow und schickt es an seine Schwester Tigris. Nicht sicher. Aber schickt es wieder zurück um mir da zu helfen oder auszuhelfen, weil ja immer noch in der Schwebe steht, was jetzt mit denen ist, fühlt sich ja auch immer noch verantwortlich, dass er sie quasi zurückgelassen hat oder im Stich gelassen hat und versucht da irgendwie das wieder gut zu machen. Nun.
Ja, und dann halt am darauffolgenden Tag wird er von zum Kommandanten gerufen und der sucht mit ihm das Gespräch und fragt halt auch, hey, du warst doch mit Sejanus ganz dicke und Co. Und er hat schon Angst, so, oh mein Gott, wird er jetzt verdächtig? Haben sie die Waffe gefunden? Was ist es? Nein, es wird sich dafür bedankt, dass er so gut mitgearbeitet hat und dass er Gaul, also Professor Dr. Gaul, diese Nachricht geschickt hat, nämlich der Spotttölpel mit der Aufzeichnung. Das ist der Grund, warum Sejanus gestorben ist, weil dieser blöde Vogel diese Aufzeichnung hatte, ja, das aufgenommen hat und nicht gelöscht hat. Und natürlich, wenn die untersucht werden, hören die sich auch die Aufzeichnungen an.
Tja, also Snow hat quasi mittlerweile jetzt nicht nur das Blut von einem Menschen an den Händen, den er in der Arena getötet hat, nicht das Blut von zwei Menschen, denn er hat die Tochter des Bürgermeisters mehr oder weniger, nein, er hat sie umgebracht, ob es nun gewollt oder nicht gewollt ist, ist ja eine andere Frage, sondern er hat mittlerweile jetzt das Blut von drei Menschen an den Händen. Auch wenn er Sejanus nicht direkt umgebracht hat, hat sein Handeln ja dazu geführt, dass das alles jetzt so gekommen ist. Und der Rektor bedankt sich auf jeden Fall ganz herzlich, freut sich auch, dass Snow so toll mitgearbeitet hat und sagt ihm, hey, ich habe übrigens heute Geburtstag, das ist ein toller Tag, wir werden heute feiern und es wird auch eine Band eingeladen, die mag ich sehr gern, so nach Motto. Da keimt so ein bisschen Hoffnung in Snow auf, dass er Lucy dann endlich wiedersehen kann. Und das passiert auch und sie singen Geburtstagslieder für den Kommandanten und Lucy singt auch ein Lied über Schnee.
Wie man den Schnee fallen hört und so, also wirklich ein wunderschönes Liebeslied und er weiß halt, das Lied ist für mich geschrieben und ist überglücklich und ich glaube, er packt da so ein bisschen die Überschwänglichkeit und er sagt, Lucy, ich möchte mit dir fliegen. Ich möchte mit dir fliehen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Das ist eine Frage der Zeit, bis die Waffe gefunden wird, bis hier wieder was passiert. Lasst uns zusammen die Beine in die Hand nehmen und gehen. Beziehungsweise Lucy sagt eigentlich so, hey, ich möchte fliehen. Er sagt, nimm mich mit.
Genau, weil er ja damit rechnet, dass es über kurz oder lang dazu kommt, dass er auch des Hochverrats angeklagt wird, ne? Oder des Mordes auf jeden Fall. Das heißt, für ihn ist es ein, ich werde eh nicht mehr ins Kapitol zurück dürfen, also gehe ich jetzt einfach mit Lucy mit. Das ist jetzt meine erste Wahl, obwohl es nicht meine erste Wahl ist in dem Sinne. Also das merkt man auch in den Gedanken, die Snow hat. Er beteuert zwar immer, dass er so viele Gefühle für Lucy hat, aber irgendwie seine Art und Weise zu denken ist immer so ein bisschen, auch immer wieder auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Auch so die Art, wie er mit Sejanus umgegangen ist. Die Art, wie er jetzt mit Lucy umgeht. Na, gut, ich darf nicht mehr zurück, also gehe ich jetzt mit ihr. Nun kommt es aber dazu, sie entscheiden sich ja, dass sie fliehen wollen. Nun kommt es aber dazu, dass Snow eine kleine Botschaft kriegt und ihm gesagt wird, hey, weil das alles so toll lief und weil du so schön mitgearbeitet hast und weil du so, ja, fürs Kapitol eine wichtige Person geworden bist, darfst du Offizier werden.
Yay! Have fun. So, du bist auch der Jüngste der Geschichte. Im Übrigen noch mit dazu.
Genau, stimmt. Mhm. Das gehört auch noch dazu. Du bist der jüngste Offizier oder der jüngste Anwärter auf den Offiziersplatz. Das ist doch was richtig Besonderes. Und genau da dreht sich nämlich wieder alles. Denn was eben noch mit ich reise mit Lucy weg und wir werden glücklich bis ans Ende unserer Tage ist, oh, ich bin was Besonderes. Ich kann Offizier werden. Ich kann der jüngste Offizier aller Zeiten werden. Ja, dann will ich das doch werden, ne? Wer ist eigentlich Lucy?
So, Snow ist so eine Snowflake. Wirklich. Ja.
Er ist eine Snitch, um es mal nett zu formulieren. Eine richtige.
Ja, aber er macht sich trotzdem auf den Weg, geht morgens los, er weiß halt jetzt, da Offizier ist, die werden ihn nicht suchen, die werden denken, er ist in der Stadt oder sonstiges, das ist alles ganz entspannt und trifft sich mit Lucy am Henkersbaum und sie machen sich auf den Weg in eine Hütte in der Nähe des Sees und machen dort auch den Kamin an, da ist halt schön Holz gestapelt, liegt schon bereit und alles und können auch ein bisschen miteinander quatschen, dann sagt er auch so, lässt es als Revue passieren, sagt halt auch so, hey, er hat mittlerweile drei getötet. Und sie so, drei? Ich dachte halt zwei. Und dann versucht er sich ein bisschen rauszureden. Das dauert auch ein Momentchen. Und dann sagt er, naja, er hat ja sein altes Ich getötet. Das hat er ja zurückgelassen. In der Hütte selbst, in einer Ecke, findet er auch noch einen Sack mit Waffen. Da ist unter anderem die Waffe drin, mit der er die Tochter des Bürgermeisters getötet hat. Und in dem Moment schwenkt es bei ihm ein bisschen um.
Schon wieder.
Er denkt sich, dort ist diese Waffe. Das heißt, die können mich nicht finden. Das heißt, ich könnte trotzdem meine Ausbildung machen, Karriere machen, könnte halt meiner Familie damit unglaublich helfen. Und mit Lucy, es wird schon irgendwie gehen. Die wird das verstehen. Also wirklich, so sind seine Gedanken. Über 3 Seiten lang, wie er wirklich sich das einmittelt. So, sie wird das schon verstehen. Das wird schon klappen. Und Lucy ist halt draußen und sammelt irgendwas. Und er denkt sich so, okay, er muss jetzt mit ihr reden, wo sie ist. Und er findet sie nicht.
Es ist ganz interessant. Lucy hat ja dieses, wie 3? Also 3 Leute hast du umgebracht, ja. Und er versucht sich rauszureden. Und man merkt dann auch, dass Lucy sagt, ja, ich gehe jetzt Katniss suchen. Und Snow ist ein bisschen irritiert, weil sie sagte vor ein paar Wochen noch, die sind noch gar nicht reif. Und dann meint er so, wie jetzt, aber die sind doch noch gar nicht reif. Und dann meint sie, nein, bestimmt so ein paar Wochen später, das passt schon so. Also man merkt auch irgendwie, es ist eine ganz komische Stimmung auf einmal in dieser Hütte. Dann kommt dieser Monolog, dieser innerliche Monolog von Snow, wie er dann jetzt das gerecht rechtfertigt, dass er jetzt dann doch gehen will und Lucy ja mehr oder minder alleine lassen wird, und wie sich das Ganze dreht und er halt Lucy sucht und Lucy ist nicht wirklich auffindbar, es ist strömender Regen, er kriegt so langsam er realisiert so langsam, dass es sein kann, dass sie ihn durchschaut hat und sein Handeln durchschaut hat, seine Denkweise durchschaut hat. Und er wuselt sich da durch den Wald, er sieht zerbrochene Äste, er sieht auch ein Tuch, was er ihr geschenkt hat, ein, ich glaube, orangefarbenes Tuch ist es, ne, sehr, sehr auffällig. Und denkt sich so, ach, jetzt habe ich sie gefunden, ich bin auf dem richtigen Weg. Mit der Flinte im Anschlag, das muss man auch immer sagen. Ne? Also er hat diese Waffe ja auch mit. Er nimmt sie zwar auf den Rücken und ist immer mit Gewissensbissen, was mache ich jetzt? Und während er dieses Tuch greifen will, greift ihn etwas anderes an.
Eine Schlange beißt ihn.
Eine Danger-Nudel.
Eine Danger-Nudel beißt ihn.
Eine Danger-Nudel. Ja, und die beißt ihn und er taumelt zurück. Ich meine, er schießt in dem Moment auch irgendwie, weil er glaubt, irgendwas rascheln zu hören und glaubt, dort ist Lucy. Und realisiert halt auch so ein bisschen, dass, dass er muss jetzt hier weg, weil er wurde von der Schlange angegriffen. Wer weiß, was jetzt mit ihm passiert? Stirbt er jetzt gleich? Er versucht dann noch die Waffen zu im See zu verschwinden zu lassen. Dann mehr oder weniger macht sich auf den Weg zurück.
Er hört vorher noch im Wald, wie Lucy das Henkerslied singt und ich freue mich so auf ein paar Szenen, muss ich wirklich sagen. Das gehört mit dazu. Es ist strömender Regen. Er ist einfach total verzweifelt. Wo ist Lucy? Die könnte ihn verraten. Er möchte sie, ich glaube, gefühlt würde er sie gerade in dem Moment einfach umbringen. Aber er liebt sie ja so sehr. Und Lucy singt das Henkerslied wieder. Und von den ganzen Spottdrosseln, Schnattertölpen, wie auch immer, wird dieses Lied aufgefangen. Und das wird durch den ganzen Wald getragen. Er sieht sie nicht, es könnte von überall herkommen und er merkt halt einfach, er hat keine Chance mehr, aber sein Arm wird auch taub so ein bisschen, die Fingerspitzen, er spürt so ein Pochen und er muss jetzt zurück und er macht sich auf den Weg zurück, nimmt wirklich die Beine in die Hand, um dort heile anzukommen und schafft es auch wieder zurück nach District 12.
Genau, er wird so ein bisschen verarztet, ihm wird so ein bisschen auch gesagt, naja, es ist alles gut, du bist nicht vergiftet, es ist nur ein Biss einer Schlange, aber es war keine Giftschlange scheinbar, und wird dann auf die Reise geschickt nach District 2, wo er seine Ausbildung als Offizier antreten soll. Was ich aber ganz interessant finde, ist, auf dem Weg schläft er, glaube ich, ein und wird wach gemacht, von einer Stewardess, die sagt, ja, wir sind jetzt hier im Kapitol und wir sollen sie hier rauslassen. Und er ist ganz irritiert und denkt sich, ja, aber ich sollte doch nach Distrikt 2. Meinen Stopp verpasst? Und sie meint so, nein, wir fahren da auch noch hin. Aber uns wurde explizit gesagt, sie sollen wir hier rauslassen. Und er ahnt natürlich so ein bisschen was. Er wird dann auch vor dieser Schule, beziehungsweise dort, wo sie dieses Labor auch von Dr. Gaul ist, ja, mehr oder weniger abgeliefert. Und ja, sie dankt ihm dann auch nochmal. Erklärt ihm dann auch nochmal, dass sie das ganz toll fand, dass er das diese Aufnahme gemacht hat. Nur durch ihn hat das alles so geklappt. Die Hungerspiele wurden komplett gelöscht, also es ist nicht wirklich mehr was davon da, außer eine private Aufnahme für ihr Vergnügen. Es kommt auch raus, dass die Sache mit dem Friedenswächter gar nicht auf den Mist vom Rektor gewachsen ist, sondern auf ihren Mist, dass sie ihn quasi auch so ein bisschen ehrenhaft entlassen hat. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen jetzt mit mir oder unter mir studieren, sagt sie ihm dann noch. Und er ist komplett überfordert oder ein bisschen weiß gar nicht so, wohin mit sich. Und aber das ist so das Ende von dem dritten Part des Buches und dann kommt mehr oder minder der Epilog.
Das ist halt, alleine wie er dort wieder auf Gaul trifft, das hat mich, also es ist so wild, das sind so viele Informationen, die dann einfach auf einen reinprassen, wie sie auch sagt, so ja, haben sie ihre Ferien genossen? Wie ja. Ferien?
Ja.
So, ja, und das waren halt Ferien, die für ihn wichtig waren, um halt auch so ein bisschen die andere Seite mitzubekommen, wie die Spiele dort aufgefasst werden. Und er sagt ja halt auch, die Spiele werden dort nicht aufgefasst. Ja, die Ernte bekommen die mit, aber nicht mal die Friedenswächter haben Fernsehen. Es kann keiner die sehen. Das ist sowas Unbekanntes. Und es ist so ein kleiner Anhaltspunkt, wie das Ganze weitergeht, weil es gibt noch einen Epilog, der ist relativ kurz, der fasst aber seine Studienzeit ganz kurz zusammen. Und die Studierenden arbeiten halt auch weiter an den Spielen. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, wir müssen einen Anreiz schaffen für die Spiele, dass die Sieger ein Haus bekommen und alles, wo dann ja die Straße der Sieger gebaut wird, die wir auch aus District 12 kennen, die ganzen Häuser, die dort stehen, wo aber nur eins von Hamish bewohnt ist, der Rest ja nicht. Und
Und was auch der Anreiz dann ist für die Distrikte, warum die das dann gucken sollen, weil je besser ein Distrikt, also je besser das Tribut ist, desto größer ist auch der Gewinn für den jeweiligen Distrikt. Also dass das Bedürfnis da ist, dass sie auch Tribute dorthin schicken und das dann auch anschauen und teilweise ja auch dann zusammenlegen, um dem Tribut was Gutes zu tun und so weiter und so fort. Das ist so wahnsinnig viele Informationen, die man als jemand, der die Trilogie schon gelesen hat, dann nochmal auf einen einprasselt. Und selbst mir, die ja kleines Goldfischhirn hat und sehr viel vergisst, sind viele Dinge wieder eingefallen, wo ich so dachte, ach Mensch, stimmt, das haben die später verändert. Und dann ist das wahrscheinlich aufgrund dessen so und so gelaufen.
Ja.
Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob dadurch durch diese Lucy und Snow-Geschichte, ob das dann auch noch damit reinspielt, dass sie da als Pärchen dann irgendwann auch, ne, also diese Pärchensache, die dann später ja auch kommt, ob das da auch so eine der ersten Ideen ist, die dann da auch so ein bisschen auffunkt und so. Ich finde es Wahnsinn, wie viel man da auch so reininterpretieren kann, rein theoretisch, ne?
Es erklärt so viel. Also ich hatte zwischendurch den Moment, als ich das erste Mal das Lied des Gehängten in dem Buch gelesen habe, dachte ich mir nur so, was war das für ein Schlag für Snow im letzten Band, als sie Werbung gemacht haben für die Rebellen mit dem Lied?
Ja.
Da ist mir förmlich die Gänsepelle den Arsch hochgekrochen. Es erklärt ein wenig, wie er so ist, warum er so ist. Und er sagt auch nochmal im Epilog, wenn er sich nochmal mit einer Frau, also wenn er eine Frau heiratet, dann ist da keine Liebe mehr bei. Ja. Das lässt er nicht mehr zu.
Das nur Zweck.
Nur Zweck halt, um sich halt auch zu vermehren, sozusagen. Was er ja tut, weil er hat ja eine Enkelin später auch. Und er sieht sich halt auch als zukünftigen Präsidenten. Er ist so ein zielstrebiger Mann. Snow landet immer oben und er geht diesen Weg. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es ist nicht erklärt, woran er vergiftet wurde.
Nee, das stimmt. Das ist nicht so richtig, ne? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht mit dieser Schlange eventuell doch zu tun haben könnte. Keine Ahnung. Also richtig, wirklich. Also es wird nicht so gesagt, ne? Es wird eigentlich eher gesagt, das ist keine Giftschlange. Er hat nur einen Biss gekriegt. Was ich aber noch krass finde, ist das, der im Grunde Mic-Drop-Moment, der am Ende kommt.
Ja.
Denn Snow geht zum Dekan oder zum Rektor und spricht nochmal mit ihm. Und da wird so ein bisschen aufgeklärt, was so diese Hakelei vom Vater, also der Dekan und der Vater von Snow kennen sich. Das waren eigentlich früher sehr, sehr gute Freunde. Aber irgendwas steht zwischen oder stand zwischen ihnen, dass die nie wieder zusammengekommen sind. Und die Geschichte wird mehr oder minder aufgeklärt. Denn im Grunde ist es so, dass sie in einer, naja, doch so in einer durchzechten Nacht eine Hausaufgabe mehr oder weniger noch gemacht haben oder machen sollten und haben dann aufgeschrieben, was denn, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel der Hausaufgabe ist, aber im Grunde ist das Grundgerüst von den Hungerspielen aufgeschrieben worden. Und der Dekan hat sich das mehr oder weniger in seiner Suff-Phase da ausgedacht und es war eher so ein Scherz, in Anführungsstrichen, was man denn machen könnte. Und Snow, beziehungsweise der Vater von Snow, hat diese Hausaufgabe abgegeben. Und nur aufgrund dessen gibt es, glaube ich, diese Hungerspiele.
Ja, und selbst der Direktor sagt, das ist ihm zu brutal. Das war ja nur ein Gedankenspiel, aber wer das ausübt, ist unmenschlich.
Ja, und er wollte nie dafür verantwortlich sein, aber wurde jetzt mehr oder weniger durch auch Dr. Gaul, die das Ganze dieses Ganze umgesetzt hat, mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass das jetzt so in die Wege geleitet wurde.
Ja.
Und dann kommt es dazu, während des Gesprächs schmeißt Snow auch 2, 3 Fläschchen weg und Dinge, die ihn so altlasten, ne, die schmeißt er einfach im Büro des Dekans da in den Mülleimer und er geht. Und es kommt so ein bisschen raus, dass Snow dort Rattengift reingemischt hat oder Gift generell. Und der Dekan ist seit dem Ganzen, was da passiert ist, ein bisschen Morphix, abhängig. Und Snow denkt sich halt, naja, es wird jetzt nicht lange dauern, bis der Dekan da drin rumfischt und diese Fläschchen findet und diese Fläschchen aufzieht und sich sehr wahrscheinlich selbst vergiftet. Und dadurch wird auch nicht rauskommen, dass er das, die Fläschchen von ihm sind, so, ne, aber
er wird in seinen letzten Atemzug an ihm denken.
Ja. Und dann kommt nur noch dieser, und Snows landen immer oben. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was zur Hölle macht dieses Buch mit mir?
Alleine die Liebesgeschichte sozusagen, ich nenne es mal in Anführungszeichen Liebesgeschichte zwischen Lucy und ihm, was später mit Katniss und Peter, das ist alles für ihn Provokation. Das erklärt es aber auch, wieso er damit solche Probleme hat. Das ist für ihn alles reine Provokation. Mhm. Am laufenden Band. Und deswegen beobachtet er sie auch so. Und wie alle dachten, wie ungerecht ist das denn? Ja, natürlich. Ein Außenstehender versteht das nicht. Jetzt verstehe ich das. Snow, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass du das doof findest. Ich verstehe, dass du es gemein findest. Du bist trotzdem ein Arsch.
Ja, das ist nämlich das, was ich ganz interessant und auch irgendwie gut finde. Wir haben uns im Buddy Read auch ausgetauscht, beziehungsweise habe ich da auch schon ein paar Kommentare auch gelesen. Und ich kann einem Kommentar im Buddy Read, es tut mir leid, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem der kam, eindeutig zustimmen. Ich hatte am Anfang auch Angst, dass wir aus diesem Buch rausgehen werden und sagen werden, hey, ach, ja, der Snow ist ja auch wirklich armer und ich kann den verstehen, aber eigentlich ist er ein guter. Aber im Endeffekt kommen wir raus und sagen, nee, er ist kein Guter. Er ist nicht wirklich ein Guter. Er ist immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er ist immer darauf bedacht, dass er oben steht, dass er an erster Stelle steht. Er geht über Leichen teilweise, über angebliche Freunde drüber, über seine angebliche Liebe. Und ich wage zu bezweifeln, aber es ist so meine Wahrnehmung, dass das wirklich Liebe ist, die beiden da hatten. Also zumindest von Snows Seite würde ich sagen, nein, weil er so schnell switchen konnte von, oh, ich werde mit Lucy jetzt in den Norden reisen und dort ein schönes Leben haben zu, oh, ich kann ja doch Offizier werden. Na, dann mache ich das ja jetzt nicht. Also diesen Switch, den kannst du eigentlich aus meiner Sicht nicht so schnell machen, wenn du die Person wirklich liebst und Gefühle für sie hast und Gefühle für sie hegst. Und ich finde es aber gut, dass wir aus diesem Buch nicht rauskommen und sagen, oh, der arme Snow, ja, der ist so gebeutelt, deswegen ist der so geworden, so, ne? Sondern, nee, wir denken uns alle so, nee, der war schon immer scheiße. Ja. Also in den nächsten Büchern halt kacki, ne? Also, das finde ich gut. Ich mag das sehr. So.
Ja, das darf auch so sein. Also, es erklärt einfach so unglaublich viel. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, das, was er halt wirklich als Liebe bezeichnet, ist bei ihm Eifersucht und er möchte sie besitzen.
Mhm, ja.
Er findet sie so als ihren Singvogel. Und, puh.
Also, was er ja auch so ein bisschen macht mit Katniss später, ne? Also dieses, ja. Ja.
So ein bisschen vorführen. Ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf den Film und an der Stelle, ich nehme es einfach mal vorweg, wir können es sagen. Fabi und ich, wir gehen zur Premiere. Wir freuen uns riesig. Wir dürfen hin, wir wurden eingeladen und wir werden danach eine Folge für euch machen, wo es einfach allgemein mal um Verfilmungen geht.
Ja.
Das ist so ein allgemeines Thema und ich habe hier wirklich viel, viel, viel Hoffnung, weil so viel mit Gesang mit dabei ist und Musik kann ein Buch nicht rüberbringen. Ich werde Taschentücher mitnehmen.
Ja, ich auch.
Ich glaube, das wird krass.
Aber eine Frage habe ich noch an dich, jetzt wo du den Aha-Moment hast. Glaubst du, dass Lucy jetzt frei ist?
Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar von ihm getötet wurde, dass er es nur verdrängt. Dass ihm das vielleicht später noch wahr wird. Oder sie wird wahrscheinlich in Distrikt 13 sich zurückgelassen haben mit den Rebellen, die dort Stück für Stück das alles aufgebaut haben. Eine von den beiden Varianten.
Ja, das ist ja so ein bisschen offen geblieben, ne? Also es wird nicht gesagt, er hat sie getroffen oder findet ihre Leiche oder generell die Leiche wird, soweit ich weiß, zumindest das, was wir aus dem Buch wissen, wird sie nicht gefunden. Ja. Es ist also offen, so ein bisschen offen wie die Ballade, nach der sie benannt wurde. Ob das Mädchen jetzt frei ist oder nicht, man weiß es nicht. Und ich hoffe es eigentlich so, weil auch Lucy hat natürlich, ne, also sie hat natürlich auch eine doch sehr egoistische Ader, das muss man auch sagen. Sie ist nicht komplett selbstlos, definitiv nicht. Aber ich glaube, sie hat mehr Moral und Ethik und Gewissen als Snow.
Das ist nicht schwer.
Ja, das stimmt. Aber ich würde es ihr wünschen, dass sie irgendwo, vielleicht auch wie gesagt in Distrikt 13 irgendwie glücklich wird und in den Norden gekommen ist, auch wenn sie sich das selber tatsächlich nicht zugetraut hat. Also sie sagt ja auch im Buch, sie schafft das nicht alleine. Deswegen will sie eigentlich Snow mitnehmen. Aber ja.
Ich weiß gar nicht, ob es davon noch irgendwie einen zweiten Teil geben soll. Ich habe jedenfalls nichts gehört. Also es könnte so stehen bleiben, finde ich, mit diesem offenen Ende an der Stelle. Es wäre aber auch cool.
Ja, also ich muss gestehen, ich bräuchte jetzt nicht noch einen Teil. Ich finde es so, wie es ist, finde ich gut. Ist natürlich, ne, das ist so ein bisschen der Vorstellung, der Fantasievorstellung jetzt so ein bisschen offen gelassen, was mit Lucy ist oder was nicht mit ihr ist. So, ne? Aber ich finde es schon, also so wie das Buch ist, finde ich es großartig. Also ich finde es gut. Ich finde es einfach, es ist cool. Ich hatte halt keine krassen Erwartungen an das Buch und es ist, so wie es ist, mag ich es sehr. So.
Ich habe dem Buch auch eben 5 Sterne gegeben. Also ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr schon ein Buch 5 Sterne gegeben habe, vielleicht Force Rings oder waren es da 4,5 gefühlt. Aber das sind 5 Sterne. Es hat mich zurückgeführt. Ich hatte eine schöne Verbindung zu den anderen Teilen allen drum und dran. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe mich übelst geärgert. Ich bin so gefühlt alle Emotionen mal dadurch. Liebe habe ich nicht ganz gespürt. Das war zwar so, oh, so irgendwie, aber es war nicht so dieses Ganze so, Ich fand das toll. Und es war brutal genug.
Ja, also ich war schockiert. Ich glaube, das habe ich in der ersten Folge zu dem Buch auch schon gesagt. Ich war schockiert, wie brutal das eigentlich ist. Und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie brutal Panem teilweise ist. Und es muss es ja gewesen sein. Sie wird ja nicht ihren Schreibstil um 180 Grad gewendet haben. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das so heftig teilweise ist. Wie jetzt auch in X. Und es war eine wilde Fahrt. Aber ich mochte es auch wirklich sehr, sehr gern. Ja,
ich bin
sehr gespannt.
Ich finde den Titel übrigens sehr passend. Das Lied von Vogel und Schlange.
Ja.
Es ist perfekt.
Ja.
Der Titel ist perfekt. Und wir können mal ganz kurz auch einmal auf den Klappentext gehen. Es sind die 10. Hungerspiele. Er ist ihr Mentor, sie sein Tribut. Verbunden in einem aussichtslosen Kampf. Folgt er den Regeln des Spiels oder seinem Wunsch zu überleben? lässt es offen, aber trifft zu.
Ja. Und das ist der kurze, ne? Also der kurze Klappentext. Es gibt noch einen längeren, aber ich finde, der sagt es auch gut aus, ne? Also ich kann nur sagen, ich mag das Buch. Ich könnte mich jetzt 10-mal wiederholen, aber ich mag es echt sehr gerne. Also ich bin froh und happy, dass wir es gelesen haben. Ich freue mich sehr auf den Film. Wie du schon sagst, so die Lieder zu lesen ist natürlich nochmal was anderes, als sie zu hören dann im Endeffekt. Ich glaube, da wird nochmal ganz viel Emotion mit rübergebracht. Also ich reagiere auch immer sehr emotional auf Musik. Mhm. Also ja, ich werde mir wahrscheinlich auch so eine Taschentuchbox mitnehmen. Weil
wir werden einfach nebeneinander sitzen, so
und dann zwischendurch so ich fühle das. Das ist okay. Das ist okay. Aber ja. Ja.
Das wird, wir werden euch danach einen Bericht erstatten.
Oh ja.
Das wird spannend. Oh, ich freue mich so. Ich durfte ja schon bei ein, zwei Premieren mit dabei sein und das ist immer so schön, was man die sich einfallen lassen. Und ich glaube, so die letzte war bei mir Indiana Jones, wo sie dann auch so ein, zwei Fotospots hatten, was ganz niedlich war. Ich glaube, das werden sie hier nicht machen. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht bauen sie ja einen Baum da auf und wir setzen uns unter den.
Und lesen?
Oh, Henkersbaum. Oh, oh mein Gott.
Wir müssen unsere Bücher mitnehmen, dann malen.
Und was habt ihr so gemacht? Ja, wir haben hier zwei Bücher mitgebracht und setzen uns jetzt hier hin und lesen. Okay, wild. Aber ja. Aber ich bin auch gespannt. Ich war auch schon auf ein, zwei Premieren, durfte ich quasi Begleiterin spielen. Und manchmal holen sie ja auch Synchronsprecherinnen ran oder auch manchmal sogar die Original-Schauspielerinnen oder Schauspieler. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie sich da so ausdenken und was da so kommt. Ja.
Oh, der Dekan wird von Peter von dem kleinen Zwerg von Game of Thrones gespielt.
Ich weiß das alles nicht. Ich habe mir weder den Cast noch irgendwelche Trailer angeguckt, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich lass mich überraschen.
Ich habe es gemacht. Lass mich überraschen. Aber halt von dem Kleinen, da freue ich mich sehr drauf, weil der ist ein großartiger Schauspieler. Das wird toll. Kann jetzt nicht einfach schon in 13 Tagen sein?
Ich habe noch zu tun, ich kann nicht, es geht nicht, ich muss noch ein bisschen was machen. Aber was wir jetzt noch machen müssen, ist ganz klar, denn es geht jetzt los mit den Klappentext der Woche.
Oh, war das schön, ich genieße es jedes Mal.
Ja, ich nicht.
Da bist du nicht die Einzige. Suse, das Gestrüpp, hatte das letztens auch geschrieben. Das hat mir etwas wehgetan, weil ich mir dachte, wir singen immer mit so viel Liebe und Hinbrunst. Ich frag mich, ob man das nicht in unseren Stimmen hört. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier noch ganz viele Spotttölpe, die dann mitsingen
würden. Ja, nee, bitte nicht. Also, Anne, irgendwann hört's dann aber auf.
Aber ich finde es sehr schade, dass Fabi so negativ ist. So.
Ja, natürlich. Aber weißt du, ich bin gar nicht negativ jetzt, denn ich fange einfach an mit meinem ersten Klappentext. Ich übernehme heute die First Choice Awards quasi. Genau, wir wählen ja jetzt, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist, wir wählen ja jetzt kein neues Buch, denn wir haben ja noch auf unserer Liste das Buch von Liza, und zwar Pepperman. Ja. Nur zur Erinnerung an alle, die jetzt zuhören und sich denken, ja, hey, müsstet ihr nicht eigentlich ein neues Buch wählen? Nee, noch nicht. Pepperman könnt ihr aber gerne mit uns zusammenlesen. Wir machen da bald den Buddy Read auf.
Und das dann ist in 2 Wochen soweit.
Genau. Dann können wir da gemeinsam mal ein Horrorbuch lesen. Aber gut.
Ich mich so.
Ich habe einen Klappentext mitgebracht, der lautet wie folgt. London im Jahre 1888. Audrey Rose Wadsworth ist die Tochter eines Lords und hat ein Leben voller Reichtum und Privilegien vor sich. Doch zwischen Teeverabredungen und Kleideranproben führt sie ein verbotenes Doppelleben. Entgegen den Wünschen ihres strengen Vaters und den Erwartungen der Gesellschaft schleicht sich Audrey oft in das Labor und den Hörsaal ihres Onkels, um Gerichtsmedizin zu studieren. Dabei arbeitet sie an einer Reihe grausam zugerichteter Leichen und stößt auf Ungereimtheiten. Gemeinsam mit dem attraktiven Thomas Cresswell fängt sie an zu ermitteln. Schnell wird klar, dass sich auf der Spur des berüchtigten Serienmörders Jack the Ripper, befinden. Die Suche nach Antworten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld und zu einem furchtbaren Geheimnis.
Das klingt sehr interessant.
Oh ja, es klingt so interessant, dass ich mir dieses Buch vorbestellt habe.
Aha. Das Buch, wann hast du das vorbestellt?
Schon ein bisschen her. Weil ich wusste, dass es rauskommt und ich erkläre dir gleich, warum. Pass auf, das Buch heißt Stalking Jack the Ripper und ist ein Teil einer Reihe. Und zwar nennt sich die Reihe Die grausamen Fälle der Audrey Rose, die Spur in den Schatten. Und die Schriftstellerin oder die Autorin ist Carrie Maniscalco, die dir vielleicht noch ein Begriff sein könnte von dem Buch Kingdom of the Wicked. Das ist ihr, die Stalking Jack the Ripper-Reihe ist quasi ihre Erstlingsreihe, also ihr Debüt. Ach, und cool. Da bin ich sehr gespannt. 416 Seiten wird das Buch haben, erscheint im Piper Verlag und zwar am 2. November. Also es dauert noch Mühe, bis es rauskommt, aber nicht mehr lang.
Okay, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, fand ich auch.
Okay, dann mein erstes Buch. Es ist ein Einzelband.
Oh.
1873. In einem verlassenen Château außerhalb von Paris hält die Spiritualistin und Wahrsagerin Vaudeline Delaire düstere Seancen ab. Sie ist weithin bekannt für ihr Talent und ihre Dienste werden gleichermaßen von Verwitweten wie von Gesetzeshütern in Anspruch genommen, um Kontakt zu Mordopfern aufzunehmen und deren Mörder zu finden. Die junge Lena Rickes ist nach Paris gekommen, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären, wobei sie erst ihre Vorurteile gegenüber dem Okkulten überwinden muss. Als dann Vaudeline für ihre Mordermittlungen nach England gerufen wird, begleitet Lena sie als Gehilfin. Doch während die zwei Frauen versuchen, mit der exklusiven und ausschließlich aus Männern bestehenden Geheimgesellschaft Seance Society zusammenzuarbeiten, kommt ihnen langsam der Verdacht, dass sie nicht nur ein Verbrechen aufdecken sollten, sondern selbst in eins verwickelt wurden. Das ist das Buch Die geheime Gesellschaft von Sarah Penner. Im HarperCollins Verlag erschien, beziehungsweise erscheint noch, und zwar am 21.11. Und ein Krimi.
Krimi also, sagst du?
Ja, dachte ich mir, werfe ich mal wieder in den Raum.
Werfe ich mal wieder. Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe ein weiteres Buch mitgebracht und auch da bin ich gespannt, was du dazu sagst. In Lockhaven, einer beschaulichen kleinen Stadt in Washington State, gibt es eine besondere Straße, die Bird Street. Wer in der Bird Street wohnt, ist erfolgreich, wohlhabend, gesund und glücklich. Die Kinder allesamt ausgeglichen, wohlerzogen und klug. Zumindest für 11 Monate im Jahr. Im November jedoch brechen die dunklen Tage an. Pech, Misserfolg und Krankheit halten Einzug. Im November kommt der Fremde in die Bird Street, um bei den Bewohnern die Schulden einzutreiben. Im November ist die Zeit gekommen, den Preis für all das Glück zu zahlen. Denn es kehrt erst zurück, wenn ein Menschenleben geopfert wird.
Oh, das finde ich gut. Das hat mich... Erzähl mir mehr.
Ja, das Buch heißt, wie gerade schon sehr oft wiederholt, im Text tatsächlich November. Und ist von Thomas Oldehöllwelt. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Mit stolzen 640 Seiten erscheint es im Heine Verlag am 1. November.
Okay.
November, im November, am 1. November und ganz viel im November. Aber ich fand das sehr, es klang... spannend. Es wird als Roman betitelt, aber ich finde, das klingt schon fast so ein bisschen schon, na nicht spooky, aber schon ein bisschen Suspense. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen ist so, oh Gott, auf Hab-Acht-Stellung.
Könnte was für mich sein.
Ja.
Das könnte ganz gut passen. Gut, ich habe Band 3 mitgebracht von einem Buch, aber den wohlwollenden Lesezeiten, Zuhörern und Fabi wird das kein Abriss tun, wenn ich diesen Klappentext jetzt einmal vorlese. Es ist fast ein Jahr her, dass Magnolia Parks BJ Valentine auf den Stufen des Hotels stehen ließ. Seitdem hat sich alles verändert. Magnolia führt jetzt ein Leben in New York und BJ scheint endlich losgelassen zu haben und weiterzuziehen. Doch als beide wieder in London landen und sich erneut begegnen, stellen sie sich die uralte Frage. Wie oft findet man die große Liebe? Und vor allem, hatten Magnolia und BJ sie bereits gefunden?
Ha, wer kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Anne, erzähl mir mehr davon.
Das ist Teil 3 von Magnolia Parks, The Long Way Home. Deswegen habe ich nicht Teil 2 vorgelesen. Teil 2 genau. Ist der Teil mit Daisy. Das ist Magnolias zweiter Teil sozusagen. Erscheint am 2.11. Habe ich vorbestellt. Ich freue mich sehr.
Ich habe es auch vorbestellt. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen, lese ich jetzt Daisy Hates noch, bevor der Band rauskommt? Also versuche ich es noch, das schaffe ich eh nicht mehr, ich weiß. Aber ist es relevant, dass von Daisy diesen Zwischenpart zu wissen und dann in die dritte Geschichte zu gehen. Weißt du, was ich meine? Also in diese weiterführende Magnolia Parks Richtung zu gehen. Ob es in Daisy Hates irgendwas gibt, was man wissen muss, um den Band von Magnolia dann lesen zu können. Das ist so, das weiß ich nicht. Werden wir wahrscheinlich nur rausfinden, wenn es jemand uns vielleicht erzählt.
Wenn es jemand weiß.
Wenn es jemand weiß.
Ich würde direkt mit Magnolia Parks weitergehen, bevor ich dann zu Daisy. Ich meine, im schlimmsten Fall wird es halt so sein, oh mein Gott, das erklärt ja das und das.
Ja. Obwohl es ja, also es muss ja, die Autorin muss sich ja was gedacht haben dabei, dass sie das so veröffentlicht und nicht
ich
sagt,
möchte aber wissen,
okay,
wie es bei Magnolia weitergeht.
Verstehe ich. Aber ich weiß, was ich meine. Also irgendwas wird sie sich dabei ja gedacht haben, dass das so ist, aber mal schauen. Naja. Gut.
So ein Quatsch, die denkt sich dabei gar nichts. So.
Dann gehen wir jetzt in die dritte Runde und ich bringe meinen letzten Klappentext mit. Mal schauen. Ich werde dich nicht gehen lassen, Zoe. Niemals. Als die 17-jährige Zoe King den Tod eines Mitschülers voraussieht, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Denn statt der Gabe des Heilens, die sie eigentlich von ihrer ruhmreichen Mutter erben sollte, ist sie eine Banshee, die Todesmagie besitzt. Von dieser Erkenntnis erschüttert, muss sie an der Everfall Academy den Zweig wechseln und bekommt Dylan Day Park als Mentor an die Seite gestellt. Einen Reaper, der anderen mit einer bloßen Berührung die Seele entreißen kann und Zoe nun dabei helfen soll, mit ihrer neu erweckten Magie umzugehen. Doch der Tod ihres Mitschülers lässt ihr keine Ruhe. Als sie beschließt, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen, findet sie nach und nach heraus, dass mehrere Leute an der Akademie dunkle Geheimnisse hüten. Allen voran Dylan, bei dessen Anblick ihr Herz immer schneller schlägt.
Okay, es klingt irgendwie kitschig, lustig, könnte total schwierig sein, aber könnte auch sehr leichte, schöne Unterhaltung sein.
Ja, auf der einen Seite klingt es so ein bisschen dark und düster, hat so Dark Academia-Vibes, aber dann wird es immer wieder so ein bisschen so, oh, Dylan hier, Dylan da. Ich weiß auch noch nicht, wo es hin will. Aber Mara Wolf sagt dazu, Zitat, diese Geschichte hat alles, was ich mag. Gefährliche Intrigen, geheimnisvolle Fähigkeiten und die unwiderstehliche Anziehung zwischen den beiden Protagonisten. Was auch immer das heißen mag. Zitat von Mara Wolf, die ja Wicker Creed geschrieben hat, was ja viele aus unserem Podcast auf jeden Fall kennen. Ja, das Buch heißt Fallen Princess, ist der erste Band der sogenannten Everfall Academy-Reihe von Mona Kasten. Soweit ich weiß, eine deutsche Autorin, die, korrigiert mich gerne, ihr HörerInnen da draußen, angefangen hat mit YouTube-Videos vor vielen, vielen Jahren. Ich meine, ich habe sie damals gesehen in ihrem YouTube-Channel und jetzt ist sie mittlerweile doch sehr erfolgreiche Autorin geworden. Also ich habe schon viele, viele Werke von ihr gesehen. Noch keins gelesen, aber gesehen. Genau. Fallen Princess hat stolze 432 Seiten und erscheint im Lux Verlag am 7. November diesen Jahres.
Ich glaube, es könnte ganz interessant sein. Also ich finde es halt gerade schön, deutsche Autoren mit zu unterstützen, weil das wirklich schön ist. Auch gerade halt für den Podcast finde ich das nochmal toll, dass vielleicht noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Lux Verlag. Wann? Es wird langsam ziemlich teuer.
Und falls Mona Carsten uns hört, also, für, ne, also für, wir würden freuen dich uns. Auch, also wenn du Bock
schreib
hast,
uns.
So. Schreib uns, hallo. Nein. Aber ja, klingt auf jeden Fall so cool. Ich weiß noch nicht, worin, ne? Also wird es eher so dark oder wird es eher so Liebesgeschichte oder wird es eher ein Krimi?
Das, oder das wird kann, es so wie The Crave?
Ja, es lässt sich noch nicht so rauslesen, aber es könnte cool sein. Also es klingt für mich zumindest sehr spannend.
Ja, das ja. Auf jeden Fall. Okay, mein letzter Klappentext. Und zwar, Alice will unbedingt Musikerin werden, doch ihre Mutter würde sie lieber an einem Elite-College sehen und weigert sich, sie zu unterstützen. Als Alice erfährt, dass ihr leiblicher Vater berühmt ist und ihr Bruder niemand Geringeres als Brian Oliver, will sie die beiden unbedingt sehen. Kurzerhand stiehlt sie sich auf die Filmpremiere ihres Vaters, nur um dort von Teenie-Star Dylan Reese erwischt zu werden. Der verrät sie jedoch nicht, sondern bietet ihr einen Deal an. Er will Alice helfen, ihren Vater zu treffen, wenn sie ihm hilft, seine Ex-Freundin eifersüchtig zu machen. Alice geht darauf ein und findet sich wieder in einem Wirbel aus Musik, Hollywood-Drama und unerwarteten Gefühlen.
Okay, klingt wild. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das was für mich ist, ehrlich gesagt.
Das kann ich dir nicht sagen. Das Buch heißt auf jeden Fall Alice in La La Land.
Okay.
Geschrieben von Kelly Orman im One Verlag. Erscheint das Ganze am 24.11.
Okay, wow. Naja, also da haben wir ja eine bunte Mischung, glaube ich, mitgebracht, oder? So vom Klappentext her. Ja, und alle noch zu erscheinenden Bücher. Selbst wenn die Episode jetzt rauskommt, sind die noch nicht draußen. Also ich hoffe, eure Wunschliste platzt nicht. Aber denkt dran, bald ist Weihnachten. Vielleicht kann man das ein oder andere Buch ja auf den Weihnachtszettel schreiben.
Bei mir ist es ja ein E-Reader, den ich bekomme.
Ja. Und sag mal, da fällt mir gerade ein, hast du nicht auch dir so ein Buch-Adventskalender gegönnt? Da bin ich sehr gespannt, was du dann dazu dem sagen wirst.
Da bin ich auch sehr gespannt. Da nehme ich euch auf jeden Fall dann übernehme ich die Instagram-Stories.
Ja, da werde ich die sogar neidisch gucken und schauen, was du da so rausholst aus dem Kalender.
Ich hätte ja so gerne noch den Mord-Adventskalender von der Bücherbüchse. Aber das ist halt einfach das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hobbys sind teuer. Ich male ja auch so. Das ist ja auch so ein schwierig, wenn du jetzt nicht nur mit einem Bleistift und Radiergummi unterwegs bist. Aber halt Bücher ist halt auch so ein Thema. Ich hätte so gerne auch noch den Mord-Adventskalender, weil ich glaube, da wären einfach mal Krimis so ein bisschen drumherum weiter entfernt von meinem Spektrum, weil ich ja sonst immer so ein und dasselbe lese, was auch ganz cool wäre. Und ich mag ja zum Beispiel auch solche Blind Dates, die du hast, so eingepackte Bücher, weil du einfach aus deiner Komfortzone mal rausgehst. Deswegen mag ich das auch mit dir, weil ich habe noch nie so viel Fantasy gelesen, mein Leben. Holy shit. Ja, du musst mir einen Blut- und Mord-Totschlag hier lesen.
Jo. Hey, ich lese jetzt ein Horrorbuch. Ich komme sehr aus meiner Komfortzone raus. Ich lese jetzt, wir lesen jetzt bald ein Horrorbuch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, muss ich gestehen.
Das wird schon. Also ich bin gespannt. Mal gucken, bei mir kommen jetzt auch, ich warte seit ein paar Tagen auf Ravenhall Academy Teil 2.
Oh, da bin ich auch gespannt, was du sagst.
Das ist aber seit 5 Tagen in der Zustellung.
Hä?
Der Versanddienstleister hier, der kommt mit PIN-Verlag. Normalerweise ist ja PIN richtig gut, aber irgendwie kommt es nicht aus diesem Verteilerzentrum hinaus.
Die lesen das jetzt erst. Und dann schicken sie es zu dir. So ein Ding ist das nämlich.
Ja, dann kommt Mittwoch, also jetzt in der Vergangenheit für euch, kommt die Einladung von Fitzek. Ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Am Donnerstag erscheint Die Therapie. Das ist das erste Buch von Fitzek, wird verfilmt, eine Miniserie auf Amazon Prime. 6 Folgen. Ist wild.
Wie wild ist das? Ja. Ich bin sehr gespannt.
Und gerade kommen so viele Spiele raus. Wann soll ich mich denn zweiteilen?
Weiß ich nicht. Es geht mir genauso. Aber mir fällt gerade ein, ich habe Donnerstag keinen Stream angesetzt. Dann werde ich wohl die Therapie gucken.
Das ist sehr gut. Ich muss am Donnerstag für Ben & Jerry's und Chris machen.
Ja, gut.
Ich darf, besser gesagt, ich freue mich da sehr drauf.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist super, super cool. Aber ich habe keine Zeit zum Gucken. Ich nehme das einfach mit in die Schweiz. Das ist schon
ich wollte gerade sagen. Reise-Sachen. Einfach das genießen in der Schweiz dann.
Ja, vorher runterladen, dann zum Einschlafen so eine halbe Folge und dann ab ins Bettchen, so auf die Art und Weise. Ich lasse mir da mal sehr gerne Zeit dabei, deswegen. Das ist schon cool, da freue ich mich drauf. Es war eine tolle Folge mit dir, Fabi. Ich habe es sehr genossen.
Ja, ja, es hat sehr, sehr, sehr schön gemacht.
Und ich bin so gespannt auf den Film, ich bin so gespannt auf Verfilmungen. Ich möchte mit euch über das Thema Verfilmungen reden, weil es ja auch so ein Riesenthema ist. Buch, Verfilmung, eigenständiges Werk oder doch nur irgendwie das Grundgerüst genommen, alles verändert. Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, weil wie wir schon festgestellt haben, diese ganzen Lieder, die Lucy singt, die ganzen Instrumentalsachen, die auch von der Band kommen und so, ich glaube, die tragen nochmal so krass zur Stimmung bei, sodass der Film, ne, je nachdem wie er umgesetzt wird, glaube ich, richtig, richtig cool werden könnte und sehr atmosphärisch auch.
Oh, das wird gut. Ja, das wird richtig, richtig gut. Aber okay. Damit sind wir leider schon beim Ende der Folge. Uns bleibt nichts anderes übrig, als euch einen wundervollen Tag noch zu wünschen. Ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr uns gerade frisch am Freitag hört. Ich möchte einmal ein großes Dankeschön für jeden Zuhörer hier lassen. Das ist wirklich einfach überwältigend, wie viele Leute uns zuschauen und zuhören. Am Wochenende war übrigens auch noch jemand da am Stand, das hatte ich dir ja geschrieben, der gesagt hat, er liest jetzt gerade wieder und einfach ein Dankeschön an uns beide dagelassen hat. Das freut mich immer sehr. Fabi auch.
Auf der Polaris waren auch viele da.
Das ist halt wirklich, es ist schön, wenn wir euch ein bisschen zu Lesezeiten, zu Auszeiten bringen, dazu, dass ihr eure Gedanken freien Lauf lassen könnt, ein bisschen eure Fantasie anregt. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Schaltet nächste Woche wieder ein. Da gibt's wieder eine kleine Special-Folge sozusagen mittendrin. Und zwar noch einmal Zeigt mir ein Buch das. Da werden wir euch nochmal ausquetschen, auf den Zahn fühlen. Und bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als uns einen schönen Tag zu wünschen. Passt auf euch auf. Und wenn ihr nächste Woche nicht einschaltet, ja, dann komme ich vorbei und sing für euch.
Oh mein Gott, bitte schaltet ein.
Sehe ich genauso. Bye, bye.
Ciao.